Hallo und herzlich willkommen am SAE-Institut in Hannover. Mein Name ist Daniel Herzenberger, ich bin der Fachbereichsleiter für Film und ich begrüße alle, die gerade live mitschauen oder alle, die auch später uns per Podcast hören und Audioaufnahme. Wir sprechen heute über die neue Serie Die Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die am 2. September auf Amazon Prime starten wird. Ich habe dafür zwei Tolkien-Experten eingeladen. Solange wir jetzt noch die Gelegenheit haben, über Prognosen zu sprechen, Wünsche und Sorgen, die wir haben, über Dinge, die wir uns wünschen, Inhalte und so weiter. Und meine Gäste sind Kirsten Rieper und Jörg Kehler. Herzlich willkommen hier am SAE-Institut.
Hallo.
Kirsten, wenn du dich vielleicht einmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuschauern vorstellen könntest, das wäre super.
Ja, hallo, ich bin Kirsten Rieper, bin seit 19 Jahren Tolkien-Fan, bin über den ersten Film dazu gekommen mit 10, hab dann auch danach sofort die Bücher gelesen, mit 13 folgte dann das Silmarillion und seitdem interessiere ich mich halt vor allem so für die frühen Zeitalter. Also das hat mich dann so richtig fasziniert. Mhm. Ach so, und ich bin seit 2014 Mitglied von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft und vom Tolkien-Stammtisch hier in Hannover, den Hanno Hirim.
In der DTG und bei den Hanno Hirim bin ich natürlich auch schon seit einiger Zeit. Ich bin Jörg Kehler, ich bin jetzt Schriftsteller und habe den Tolkien und Herr der Ringe schon in den 70er Jahren kennengelernt und bin also auch noch einer von denen, die dann das Ganze als in der Literatur zuerst kennengelernt hat und nicht über den Film gekommen sind. Und ich muss auch sagen, dass ich zuerst den Herrn der Ringe tatsächlich selber gelesen habe und dann erst den kleinen Hobbit und das Silmarillion. Ja, und ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dabei und schreibe auch unter anderem ein bisschen was für unsere Vereinszeitschrift vom DTG, also für den Flammifer von Westernis. Und ja, und ich bin jetzt ganz froh darüber, dass wir so ein bisschen drüber diskutieren können und vor allen Dingen, dass wir vielleicht auch ein bisschen, hoffe ich zumindest, dass wir aus Autorensicht dann auch ein bisschen den Autor Tolkien mal ein bisschen beleuchten können.
Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt hattest du gesagt, du interessierst dich ganz speziell für dieses zweite Zeitalter in Mittelerde. Das heißt also, es gibt irgendwie verschiedene Zeitalter. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass viele, die jetzt hier gerade zugeschaltet sind, die Peter-Jackson-Verfilmungen kennen. Wo sind wir da überhaupt und wo werden wir uns in dieser Ringe der Macht-Serie bewegen? Wie kann man das irgendwie einordnen historisch?
Also es ist so, dass wir uns beim Herrn der Ringe ganz am Ende des dritten Zeitalters befinden. Das heißt so in den frühen 3000ern. Mhm. Und das zweite Zeitalter ist halt das längste von allen. Es ist 3400 Jahre alt, Jahre lang, 3041 um genau zu sein. Und ja, bei den Ringen der Macht ist es so, sie werden das ja sehr zusammenstauchen. Das heißt, eigentlich sind wir so von 1200 bis 3441, aber sie wollen das ja auf die Lebenszeit von Menschen zusammenstauchen. Also da bin ich sehr gespannt.
Okay, also
denn
das
es
heißt,
umfasst eigentlich über 2000 Jahre.
Okay, das heißt also, so diese 2000 Jahre werden zusammengepresst auf ein Menschenleben sozusagen.
Genau.
Oh, okay, das ist kurz. Und das erste Zeitalter, was ist das dann? Ist das dann so die mythologische Entstehungsgeschichte? Oder?
Die ist noch früher. Okay. Das erste Zeitalter ist halt noch auf einem Teil des Landes, der dann später am Ende im Meer untergeht. Das heißt, der ist, von dem ist im zweiten Zeitalter schon nichts mehr übrig. Mhm. Und das ist so größtenteils der Kampf der Elben gegen Morgoth, den ersten großen Bösewicht, von dem Sauron, der ursprünglich nur ein Diener war.
Mhm. Und daran setzt dann dieses zweite Zeitalter sofort an, oder?
Genau.
Okay, alles klar. Nur, dass man das jetzt schon mal so im Kontext verorten kann. Und Jörg, auch als derjenige, der die Bücher gelesen hat, wo steht das alles drin?
Ja, und das ist genau das Problem, was wir natürlich haben. Genau das zweite Zeitalter ist natürlich das eigentlich am wenigsten definierte von Tolkien. Sein Sohn Christopher hat ja dann nach seinem Tode auch noch das Ganze überarbeitet und viele Notizen auch noch reingenommen, hat dann dieses sogenannte Silmarillion veröffentlicht. Und da steht zwar schon auch eine Menge drin, aber trotzdem, das zweite Zeitalter ist da auch nur ein Kapitel. Und das ist noch nicht mal so besonders groß. Also im Wesentlichen konzentriert sich das da aufs erste Zeitalter. Da ist dann vorne dran nochmal richtig ganz so eine Kosmogonie. Also das heißt, Tolkien hat tatsächlich sowas geschrieben, sowas, so eine Schöpfungsgeschichte, also für sich selber erdacht und für diese Welt Mittelerde. Kann man jetzt als irgendwie eine Dimension neben unserer oder auf jeden Fall eine Fantasiewelt ist das, die nur in seinem Geist entsprungen ist. Ja. Das heißt, er hat es so ähnlich gemacht wie in der Bibel. Also er war sozusagen der allmächtige Schöpfer dieser ganzen Mittelerde-Kosmogonie sozusagen. Und im Silmarillion, ja, da gibt es natürlich für das zweite Zeitalter sehr viele Lücken. Das ist also Platz, um noch was zu füllen. Da hat Amazon jetzt natürlich eine gute Chance, dann auch noch viele Sachen vielleicht neu zu machen. Das wollen sie ja auch, das hat man ja schon gehört, dass sie da auch also Sachen völlig neu erfinden, die also gar nicht aus dem Tolkien-Kanon jetzt tatsächlich kommen. Das ist schon die eine Sache. Dann ist Compressed Time, das haben wir jetzt eben schon angesprochen, also dass wir natürlich dieses riesige Zeitalter da also zeitlich auch zusammenbringen müssen. Und wir werden also Figuren sehen, die irgendwas miteinander machen oder Dialoge haben, die es so bei Tolkien natürlich nicht gibt. Also ich sag mal gleich vorweg, um das mal klarzustellen, man muss, glaube ich, als Tolkien-Fan eine gewisse Kanontoleranz, heißt das dann jetzt so schön, mitbringen, um das vielleicht genießen zu können. Aber man sollte vielleicht ganz unbeeinflusst rangehen und versuchen dann auch wirklich zu sagen, okay, klappt das jetzt erstmal als Serie, klappt das Worldbuilding, wie sieht es dann aus mit dem Characterbuilding, dann die Dialoge, sind die vernünftig und was ich immer auch nicht ganz so zu unterschätzen meine, ist also das Pacing, das sogenannte Pacing, also die Taktung, würde man im Film Jargon sagen, dass das also auch ein bisschen passt und dass also auch wirklich mal Spannung aufkommt vielleicht oder solche Sachen. Ne? Also das heißt, wir haben hier natürlich schon zwei oder drei Felder, die ganz schön kritisch sind. Ne? Und da werden wir, da sind wir natürlich schon sehr gespannt, wie die das nächste Woche dann lösen, also wenn wir die ersten Sachen sehen. Ne?
Vielleicht dann da auch nochmal direkt die Frage, weil du gesagt hast, du kommst ursprünglich von den Büchern.
Ja.
Wie war es denn dann, als du in den frühen 2000ern das erste Mal die Jackson-Verfilmung gesehen hast? Warst du dann irritiert, weil da vieles auch nicht übernommen wurde? Warst du positiv überrascht? Wie hast du es damals so wahrgenommen?
Das ist ganz witzig. Das ist ein Riesenfeld, über das man da diskutieren kann, nur ganz kurz. Ja. Ich war super überrascht über eine Tatsache, dass das tatsächlich in vielen Belangen, nicht vielleicht in ganz in allen, ich will nicht sagen 100%, aber in unheimlich vielen Belangen tatsächlich genauso war, wie man sich das als Leser vorgestellt hat. Das war irgendwie erschreckend teilweise schon. Also Jackson hat irgendwie so ein Gespür dafür gehabt, wie sowas aussehen soll und wie man das umsetzen kann, dass es tatsächlich auch dann so ausgesehen hat. Und das zeigt ja auch der Erfolg, dass es bei vielen genauso angekommen ist. Also zum Beispiel, wenn also Arwen, oder im Film ist es ja Arwen, im Buch ist es natürlich Glorfindel, aber wenn der da vor den Ringgeistern flieht und wenn die da reiten und die Reiter im Hintergrund und solche Sachen, das hat man sich genauso vorgestellt. Ja, oder auch viele Sachen mit Gandalf, wie der aussieht und so weiter, das hat man sich genauso vorgestellt. Also er hat da wirklich auf den Punkt getroffen und hat auch ein unheimliches Händchen bewiesen für die Besetzung. Also die stimmt natürlich 1000%ig. Das kann man sich heute da gar nicht mehr anders vorstellen. Ne? Aragorn und Arwen auch oder Gandalf, Frodo und so weiter. Das war schon sehr erstaunlich. Also er hat da wirklich auf den Punkt getroffen und witzigerweise, und ich glaube, da werden wir jetzt auch gleich nochmal in der Diskussion drauf kommen, weil er ja auch im Internet jetzt so ein Riesenaufruhr entstanden ist. Ist das jetzt noch Tolkien oder was passt jetzt, was passt nicht, wo gibt es Fehler und so weiter. Witzigerweise haben wir uns damals, hat sich keiner großartig aufgeregt, dass es natürlich schon auch Änderungen gab, Punkt 1, Sachen rausgelassen wurden, musste ja, okay, man kann jetzt nicht immer gleich 4 Stunden Filme machen, aber die andere Sache auch, dass eben Sachen auch wirklich umgeändert wurden, also wirklich verändert wurden, ja, also so auch Kleinigkeiten und niemand hat sich darüber aufgeregt. Das war überhaupt nicht schlimm, ja, also ich sage nur zum Beispiel Säulen der Könige, also das heißt so im ersten Teil, wo die dann also da mit ihren Booten oder Kanus da also den großen Fluss runter rudern und dann sehen sie also diese Säulen der Könige da und das sind natürlich im Film sind das dann Isildur und Elendil, das stimmt natürlich eigentlich nicht, das müssten Isildur und Anarion sein, ja, also die beiden Brüder, ja, laut Tolkien, aber es hat sich niemand darüber aufgeregt. Das war überhaupt nicht schlimm. Und jetzt haben wir mit Rings of Power natürlich so eine Riesendiskussion im Internet über was ist jetzt noch Tolkien und was nicht und so weiter und so fort. Ne?
Ja. Weil ich das nicht ganz unterschreiben würde, dass sich niemand darüber aufgeregt hat.
Es ist aufgefallen, ja. Aber es hat nicht zu so diesen, also im Internet gibt es ja jetzt so richtige Hater-Kampagnen und Riesen, das ist ja unglaublich, was da passiert. Ne? Diesen Aufruhr, den gab es tatsächlich nicht.
Also es ist so, dass auch bei der Kritik, die man so gesehen hat, finde ich, zu den Filmen oder auch noch sieht, dass halt aber immer noch die Leute sagen, die sind gute Filme, auch wenn sie vielleicht mit manchen Entscheidungen der Adaption nicht so zufrieden sind.
Dass man dann einfach differenziert, also die Medien differenziert, genau. Dass man sagt, das Buch steht als literarisches Werk für sich, die Filme stehen als perfektes filmisches Werk sozusagen für sich, denn vielleicht muss man das mal so sagen, dass in den frühen 2000ern Peter Jackson und Konsorten irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, damit diese Trilogie so gedreht wurde, wie sie gedreht ist. Und das hat dann natürlich kognitiv uns beeinflusst oder die Popkultur beeinflusst, wie wir visuell zumindest ästhetisch Mittelerde wahrnehmen. wie wir die Figuren vielleicht auch jetzt uns vorstellen und da denken oder die neue Generation halt oder Jugendliche und Kinder, die da nach den Jackson-Verfilmungen aufgewachsen ist, wie man sich diese Figuren vorstellen soll. Und denkt ihr, dass quasi dieses Hauptwerk von Jackson in dieser neuen Amazon-Interpretation keinen großen Handlungsspielraum mehr geben kann, beziehungsweise dem ein bisschen im Weg steht, weil das so als Konkurrenzstein dasteht, über den man irgendwie drumherum muss. Und wenn man sagt, das ist seit 20 Jahren, ist das quasi der Film oder die Filmtrilogie schlechthin sowas, hat es danach auch in dieser Form ja allein vom Produktionsprozess nicht mehr gegeben. Und dass man sagt, konkurriert diese Serie jetzt damit, hat die überhaupt eine Chance gegen Jackson? Ist das überhaupt gerechtfertigt, dieser Vergleich? Was denkt ihr dazu?
Das ist schwer zu sagen. Also das werden wir, glaube ich, erst am Endprodukt sehen, wie das einschlägt. Das kommt dann wirklich drauf an, kommt die Spannung rüber, kommt das Character-Binding rüber, kann man sich da wirklich damit identifizieren? Ich glaube, dass das mit den Bildern nicht ganz so schlimm ist, obwohl wir ja jetzt wissen und anhand der Trailer, die wir ja jetzt schon gesehen haben im Internet, da wurde ja schon doch sehr viel gepostet auch von Amazon offiziell, dass natürlich dann, wie er im Internet so schön heißt, der momentan der Meteor Man, ja, also dieser rauscht also so ein Meteor rüber und dann haben auch komischerweise immer die Hobbits damit zu tun, den da aufzugreifen und zu finden. Das wird ja wohl, es wird kolportiert, dass das ja wohl Gandalf ist. Ne? Also, dass der dann eben halt jetzt auch in der Serie tatsächlich auftaucht. Und das ist natürlich ein anderer Schauspieler, das sind andere Bilder, die wir dann sehen. Da müssen sich die Leute auch, glaube ich, erstmal mit zurechtfinden. Mhm. Ne? Das wird dann gar nicht so einfach werden. Also, diese Bilder von Jackson, die sind schon sehr gewaltig und die sind natürlich auch in den Köpfen drin irgendwo. Ne?
Stichwort vielleicht auch andere Schauspieler. Nehmen wir mal Galadriel. Hat denn Galadriel im zweiten Zeitalter schon existiert überhaupt?
Ja, das hat sie. Sie war auch schon im ersten Zeitalter dabei und hat mitgemischt. Hat sie definitiv. Es gibt aber halt Zeiten, wo wir nicht so genau wissen, was sie gemacht hat. Von ihr wissen wir es noch mehr als von so einigen anderen Charakteren. Das heißt, wir wissen immer so ein bisschen, wo sie sich aufhält. Was mich schon so ein bisschen gewundert hat, sie hält sich halt im zweiten Zeitalter, ist sie eigentlich viel mit ihrem Ehemann unterwegs. Von dem haben wir ja so gar nichts gesehen.
Okay. Und in der Serie wird sie dann ja eine zentrale Stellung einnehmen. Richtig. So, das wurde uns zumindest jetzt durch Inhalt, durch Synopsis
und
durch die Trailer vor allem auch suggeriert. Warst du dann da ein bisschen stutzig schon oder hat dich das positiv überrascht?
Das hat mich jetzt nicht stutzig gemacht, denn ich denke, Galadriel ist schon eine gute Persönlichkeit, um sie als Hauptfigur zu nehmen. Sie ist halt eine komplexe Persönlichkeit, hat halt dieses einerseits schon so ein Verlangen nach Macht, aber ist halt trotzdem noch eine gute Kraft in der Welt. Und dadurch, dass letztendlich ihr ältester Bruder ziemlich direkt durch Sauron gestorben ist, hat sie dann natürlich auch die persönliche Verbindung, um gegen Sauron zu arbeiten.
Ja, ich glaube, das werden wir gleich auch in den Trailern, sieht man es ja schon gleich am Anfang sehen, dass es Finrod wohl offensichtlich ist, also sogenannte Finrod-Felagund, der dann ziemlich gleich am Anfang irgendwie stirbt oder so. Also sie steht dann an seinem Grab und dadurch hat sie entsprechende Motivation, natürlich auch wieder was zu tun.
Und passt dann da auch die Verjüngerung zu?
Die Verjüngerung ist jetzt ja erstmal, ist es ja so, dass Elben ziemlich alterslos sind. Ja. Von daher.
Okay. Und ziemlich alt werden. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo sich die Leute jetzt schon so ein bisschen verhaken. Ja. Darf ich nochmal zu der Schauspielerin nämlich noch was sagen? Die ist nur 1,62 groß. Ja, und Elben werden bei Tolkien natürlich als sehr hochgewachsen und schlank und so beschrieben, zumindest größtenteils.
Und gerade Galadriel.
Und gerade Galadriel auch noch extra. Und die wird dann so irgendwo, also man weiß es natürlich nicht ganz genau, Tolkien hat keine ganz genaue Angabe gemacht, aber sie wird dann irgendwo zu mindestens 1,80 bis 1,90 verortet. Ja, das heißt also entweder die haben in der Produktion jetzt wirklich ganz viele Orangenkisten verwendet, um dann also die Schauspielerin auch noch wirklich auf ein Niveau zu heben, oder die anderen Schauspieler sind dann auch entsprechend klein. Aber es ist vielleicht von der Wahl her, war das jetzt zunächst einmal so aus dem Tolkien-Kanon heraus nicht ganz so super clever, so eine kleine Schauspielerin zu nehmen. Also die muss sich wirklich auch jetzt erst beweisen. Ich glaube, sie hat die wirklich tragende Rolle jetzt erstmal, zumindest in der ersten Staffel, auf jeden Fall. zweite Staffel oder so, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Das ist ja back-to-back auf jeden Fall geskriptet worden jetzt. Also das heißt, das mussten sie ja auch machen, wegen der Verträge, wegen der Rechte. Dann müssen wir abwarten, wie es kommt. Also in der ersten Staffel werden wir sie aber, glaube ich, sehr häufig sehen.
Als jemand, der das Silmarillion nicht im Backup hat und so, also nicht so, zumindest nicht so wie ihr abgespeichert habt, mein größtes Problem, als ich diese Trailer auch gesehen habe, war diese Entmystifizierung. Nehmen wir mal Galadriel auch in den Jackson-Filmen. Die mystische Hexe im Wald sozusagen, die Magierin. Zuerst siehst du nur die Augen, dann gehen wir hin und man sieht, dass sie nur mit ihrer Stimme, mit den Leuten, sie ist wie eine Heilige. Sie wird sehr sakral inszeniert als etwas unfassbar Mystisches, woran man nicht kommt, etwas Göttliches quasi. Irgendeine ganz ferne Entität, aber sehr weise auch. Ja? Und jetzt bekommen wir eine Serie, mehrere Stunden Galadriel pur im zweiten Zeitalter. Entmystifiziert das nicht komplett? Oder seht ihr das als jemand, der das Silmarillion in- und auswendig kennt und inhaliert hat und da die Experte für das zweite Zeitalter ist? Freust du dich über diese Entmystifizierung, weil du sagst, yay, wir erfahren mehr und ich sehe auch mehr? Oder sagst du, nee, eigentlich will ich gar nicht so tief eintauchen?
Ach doch, ich freue mich eher darüber, denn ich finde schon, dass Silmarillion hat ein bisschen entmystifiziert, weil man halt weiß, wo kommt sie her? Man hat sie gesehen in Jünger. Also auch, wo kommt sie charakterlich her? Wie ist sie so geworden? Denn sie hat über ihre Lebensjahre ganz schön an Weisheit dazu gewonnen. Also sie war schon, ich würde sie schon eher als ein bisschen hitzköpfig und stolz am Anfang bezeichnen.
Rebellisch würde ich sogar sagen.
Rebellisch, also, ja.
Genau.
Okay, also auch durchaus legitim, das mal zu zeigen.
Ja, und es ist ja auch so, es gab ja auch Kritik daran, dass sie so als Kriegerin dargestellt wird. Aber auch das kann man durchaus mit Tolkiens Werken begründen.
Okay.
Denn es gibt Schriften von Tolkien, in denen sie richtig kämpft.
Ja, also man muss dazu sagen, dass es da vor allen Dingen natürlich Notizen geht. Die hat sein Sohn Christopher Tolkien ja alle aufgearbeitet. Und da ist es tatsächlich so, dass er da ein bisschen mehr zu Galadriel und Celeborn, also ihrem Gatten, gesagt hat. Aber eben doch nicht wieder alles. Und vor allen Dingen leider auch konkurrierende Ideen. Zum Teil sogar gegensätzliche Ideen, was sie denn eigentlich nun gemacht hat. Wo sie genau gewesen, so lang gegangen ist oder woher Celeborn eigentlich kommt und so weiter und so fort. Das konnte er ja nicht mehr konsolidieren. Ihm ist ihm einfach ja die Zeit letztendlich dann ausgegangen, leider. Und sein Sohn hat dann das zwar versucht, einmal im Silmarillion, das war nur der erste Versuch, also das Silmarillion darf man diesbezüglich auch gar nicht so sehen, du sagtest jetzt eben inhaliert oder so, das würde ich gar nicht sagen. Es gibt danach nochmal die Nachrichten von Mittelerde und das empfehle ich eigentlich immer eher, weil Tolkiens Sohn Christopher da schon so ein bisschen versucht hat, das Ganze tatsächlich aufeinander aufzubauen und zu sagen, okay, das waren jetzt die und die Notizen und die Ideen und da läuft auch was ein bisschen parallel oder gegeneinander sogar, ja. Also er konnte es auch nicht mehr ganz konsolidieren letztendlich. Ne?
Aber was ich jetzt heraushöre, im Gegensatz zu Jackson oder dieser Hobbit-Trilogie, es fehlt ein komplettes literarisches Werk, das jetzt verfilmt wird. Wir haben verschiedene Fragmente, die ein ganzes Zeitalter abdecken, mehrere tausend Jahre. Wie funktioniert das jetzt, Jörg, storytechnisch?
Genau, das lässt aber auf jeden Fall mal, und das sehen wir ja schon an den beiden Showrunnern, die sich ja jetzt also schon in Interviews dann auch so auf der Comic-Con und so weiter, im YouTube kann man sich das ja alles angucken, da immer äußern zu bestimmten Sachverhalten und die dann sagen, okay, ja klar, ne, wir haben dann jetzt Sachen selber erfunden, ein bisschen was geändert, reingemacht, auch um den Storyflow so ein bisschen hinzukriegen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, das ist einerseits auf jeden Fall erstmal die Literatur und das Schriftwerk von Tolkien wird so bleiben, wie es ist. Da wird sich auch gar nichts dran ändern und auch die Bewertung nicht. Also das steht einfach mal da und das ist gut so. Ja? Und das andere ist dann Jacksons Version auf jeden Fall nochmal. Es gibt ja noch eine Version davor, ne? Von Bakshi nochmal, 78, ne? So eine Zeichentrickversion, so ein Fragment mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall, die steht auch für sich da und das ist ein total anderes Medium. Völlig andere Anforderungen. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen ein anderes Medium, zwar auch Film, aber mit den Folgen nacheinander, also wir werden uns darauf einstellen müssen, jetzt natürlich auch mehr zum Beispiel Cliffhanger oder sowas werden wir jetzt kriegen. Ne? Das macht man im Kino natürlich eher dann nicht so, ne? Oder haben wir nicht so stark gesehen. Aber hier haben wir jetzt eben auch mehr die Chance, so Cliffhanger zu sehen, um dann auch die Leute am Schauen zu halten. Also ich glaube, das wird so ein ganz anderes Medium sein. Und vielleicht verstehen die Leute das dann auch, dass das natürlich auch in der Umsetzung auch ein bisschen andere Story erfordert. Ne? Also die beiden Showrunner, die da eingesetzt haben, diese McKay und Payne, ich nehme denen schon ab, und das haben die auch im Internet auch so propagiert, zumindest was man aus den Interviews jetzt so rauslesen kann, dass die tatsächlich auch wirklich Tolkien-Fans sind. Die haben auch wirklich, das glaube ich, alles gelesen vorher, was es dann irgendwie gab, um da irgendwas rausziehen zu können. Aber es hat natürlich riesige Löcher und riesige Lücken. Das gibt natürlich Freiraum. Ne? Und ich glaube auch vielleicht auch deswegen, dass Amazon das auch gerade aus dem Grunde dann jetzt natürlich gekauft hat mit dieser Riesensumme, weil das natürlich entsprechenden Freiraum auch einfach überhaupt ermöglicht, um da so eine Serie zu machen.
Und um selbst dann eben diese Lücken möglichst kreativ irgendwie zu füllen. Aber genau. Das könnte dann ja, genau das könnte dann ja wiederum, ich sag mal, Gesprächspotenzial bieten, weil da Neues geboten wird, was selbst die Hardcore-Tolkien-Fans noch nicht kennen, noch nie gesehen haben. Oder vielleicht sogar eben, ich sag mal, Tolkiens Vorstellungen, Tolkiens Welt reformulieren. Ich will nicht torpedieren sagen, aber reformulieren, dass es eben einigen eben nicht gefallen könnte.
Ja? Das auch. Das kommt immer darauf an, wie man es individuell auffasst. Ja. Aber ich denke mal, gerade von Tolkien, also wir propagieren eigentlich immer dazu, geht mit einer gewissen Kanon-Toleranz ran und dann wird alles gut, hoffentlich. Ne?
Was sind denn dann eure konkreten Wünsche an diese Serie?
Fangen wir mal an. Meine konkreten Wünsche. Ja, nicht zu sehr in Klischees zu fallen erstmal. Also, und auch keine, also meine ganz große Angst wäre, dass sie jetzt halt irgendwas Romantisches für Galadriel reinpacken. Das ginge für mich gar nicht. Und ja, meine Wünsche.
Was wären denn für dich die Klischees, die man vermeiden sollte?
Klischees wäre halt sowas wie irgendwelche Dreiecksbeziehungen und halt solche unnötigen Romanzen. Es gibt durchaus Romanzen, die man einbauen kann, die auch vollkommen gut passen würden. Zum Beispiel Elrond und seine Frau, das würde in die Zeit passen. Wäre dann halt was für die späteren Staffeln. Ja, sonst.
Ja, also mir würde da schon einiges einfallen. Ja? Au weh, au weh. Ja, also wir müssen nämlich eins noch auch vielleicht nebenbei noch erwähnen. Es gibt ja noch eine Verfilmung. Jackson hat sich ja dann doch noch dazu mit viel, viel Geld, glaube ich, dazu bringen lassen, diese Hobbit-Verfilmung zu machen. Und meine persönliche Meinung dazu ist ganz klar, gibt auch andere Meinungen sicherlich, die es auch gut finden, aber so gut wie die Herr-der-Ringe-Verfilmung ist und das, was er da alles gut gemacht hat, auch die filmischen Tricks, die er genutzt hat, um das zu pushen, auf jegliche Art und Weise, als erfahrener Filmemacher, genauso hat er versagt bei dem Hobbit. Ja, das ist also wirklich, die Trilogie ist nur aufgrund natürlich von Push aus Hollywood oder aus wirtschaftlichen Gründen dann entstanden und dann musste man, und dann war die Vorlage auch zu dünn. Letztendlich. Das ist ein gutes, ein super Kinderbuch oder Jugendbuch von Tolkien. Kann man natürlich auch verfilmen, aber daraus irgendwie drei so riesige Filme über 2 Stunden zu machen, man sieht, dass man da auch sehr leicht scheitern kann. Ja, also das Risiko ist relativ groß. Und da haben wir natürlich so ein paar Sachen drin und da haben wir jetzt in den Trailern, jetzt kommen wir auf Rings of Power, schon gesehen, der Elb Arondir, den wir jetzt da sehen werden. Also alle Leute, aus der, die ich zumindest gesprochen habe, aus der Tolkien-Fangemeinde so hoffen, dass natürlich um Gottes Willen bloß nicht so wird wie im Hobbit, dass wir dann da so einen völlig gegen jedes Gesetz der Schwerkraft rotierenden Legolas-Klon, also Arondir, sehen, der auf irgendwelchen Seilen rumtanzt und gleichzeitig noch 3 Pfeile abschießt und noch mit dem Hakebeilchen rumschwingt und alle möglichen Sachen macht, die also jenseits völlig jeglicher Plausibilität sind. Das fände ich dann wiederum sehr, sehr schade. Ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr. Also, dass man so in diese Hobbit-Schiene abrutscht, weil der Hobbit ja völlig überproduziert ist. Der ist überdesignt, überproduziert, viel zu lang, zum Teil langatmig und langweilig auch, überhaupt kein vernünftiges Pacing drin. Das klappt also hinten und vorne nicht. Das ist ganz unsäglich. Ich weiß gar nicht, warum Jackson sich auf sowas eingelassen hat. Man muss also nochmal zu sagen, auch so filmische Mittel, die Jackson ja wirklich kongenial genutzt hat. Ja, da sind ja so Sachen drin, und ich habe das ja noch im Kino erlebt, das erste Mal, also das von, als die rauskam, 2001, der erste Film, 2003 dann der dritte Film, Return of the King, da sind so Sachen drin, wo, die Jackson ganz frech genutzt hat. Und das fand ich wirklich total überraschend. Ja, es gibt nämlich so eine Szene im dritten Teil, wo dann der Witch King das erste Mal so richtig Feste auftaucht, also Frodo und Sam und Smeagol sind vorm Tor von Minas Morgul und krebsen darum und entscheiden sich jetzt gleich, die Treppe nach Kirith Ungol hochzugehen. Und dann taucht der Witch King auf, also der Hexenkönig aus seinem geflügelten Biest. Und dann ist tatsächlich, hat Jackson es gewagt, so einen Filmriss zu simulieren. Da ist so ein kleiner Stopper drin und der Ton setzt aus. Und es ist so, als wenn so ein Filmriss drin ist, ja, um den Effekt, er durchbricht die vierte Wand und hat dann wirklich so einen Effekt auf die Zuschauer tatsächlich. Im Kino, wir haben damals gesessen und ich komme natürlich jetzt aus ein bisschen älterer Generation, ich habe tatsächlich auch noch Filmrisse im Kino erlebt. Heutzutage wird man das nicht mehr erleben. Ja, das sind alles Festplatten heute und eben nicht mehr so große Filmrollen auf dem Teller. Ja. Und da muss niemand hinten nochmal was kleben. Ja, es ist tatsächlich dann öfter mal passiert, dass so ein Film auch gerissen ist. Ganz einfach, ja. Und dann hat man im Kino gesessen, das Licht ging an, dann hat man so eine Viertelstunde gewartet, bis dann das Ding wieder geklebt wurde und dann ging es erst weiter. Das war natürlich gar nicht so toll, wenn es gerade spannend war, ja. Mhm. Und das ist natürlich so ein Moment. Und Jackson hat es wirklich gewagt, also solche Tricks auch einzusetzen, um wirklich Zugriff auf das Publikum zu haben. Das ist also wirklich genial gemacht. Ja. Das hat er beim Hobbit dann alles vergessen.
Mhm. Plötzlich. Ja, der Hobbit hatte unheimlich Produktionsdruck. Und worauf ich nochmal gerne in diesem Zusammenhang auch eingehen würde, ist dieser Produktionsprozess, dass Guillermo del Toro ursprünglich den Hobbit drehen sollte. Und wenn ihr euch das Making-of anguckt und mal ganz genau mal auf Stopp drückt oder so, kann man so Konzeptionsskizzen, Zeichnungen sehen und so weiter, dass irgendwie, wie heißen die Hallen des Elbenkönigs Mirkwood? Wie heißen die mal?
Die Hallen selber haben gar keinen Namen. Die sind Namen. Im Düsterwald.
Im Düsterwald, so, ja. Oder Mirkwood. Mhm. Genau, und da gibt es ja diese Hallen eben, wo der Elbenkönig dann, und das sah so aus wie so ein chinesischer Tempel. Mhm. So wollte das Del Toro gestalten. Und da dachte ich so, Gott, nee, das passt überhaupt nicht in meine Vorstellung von Mittelerde, in die visuelle Vorstellung, die John Ho und Alan Lee als Künstler oder Artists eben geprägt haben und als Vorlage gelten. Das waren ja auch welche, die Buchillustration vorher gemacht haben, die dann Jackson an Land gezogen hat. Und ich war sehr dankbar zu hören, dass der John Howe mit an Bord ist bei der Amazon-Serie.
Ja, ist er.
Genau, um wenigstens so ein bisschen diese Ästhetik reinzubringen. Aber ist denn diese Veränderung der Ästhetik, wie wir sie kennen, sagen wir jetzt mal ein chinesischer Tempel, ist denn das auch dann für euch Tolkien-Fans schlimm oder ist man da tolerant und sagt, okay, geht auch?
Also da gibt es dann doch vielleicht Toleranzgrenzen, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich muss sagen, ich hätte der Hobbit von Guillermo del Toro echt interessiert. Mhm. Weil ich finde, er macht gute Filme, er macht visuell interessante Filme. Es hätte total anders ausgesehen, es hätte total in die Hose gehen können. Aber es wäre einzigartig gewesen.
Weil das ist ja jetzt quasi auch wieder, was gerade passiert. Der Bayona, den wir ja jetzt zuletzt aus Jurassic World Fallen Kingdom kennen und davor hat er The Orphanage gemacht, der ganz gut war. Also er ist ein Horrorregisseur eigentlich oder spielt immer gerne mit so mysteriösen Szenen und der wird jetzt diese beiden Pilotfolgen inszenieren. Wird höchstwahrscheinlich natürlich auch so seine eigene Vision, auch natürlich im Sinne der schon genannten Showrunners, irgendwie mit einbringen. Aber klar, wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Optik auch ändern wird, der Welt natürlich. Mhm. Wir haben jetzt auch eine Stadt gesehen oder mehrere Städte in diesem Trailer. Was weißt du, was das für eine Stadt war? Kannst du uns dazu mehr sagen? Weil da gab es ja auch diese großen Figuren, die da so aufragten. War das Numenor oder passt das
die
noch?
Großen Figuren, das glaube ich, eher Numenor.
Ja, das soll wohl Numenor
sein. Das ist eine Hafenstadt.
Also es ist auf jeden Fall so die gängige Interpretation, dass das wohl Numenor darstellt.
Okay, genau. Die dann ja aber auch im Trailer zumindest so adaptiert war, wie man so eine urige Mittelerde-Welt irgendwie erwarten würde. Ne? Mhm. Würde ich mal behaupten, oder?
Ja, urig, also das würde ich jetzt mal streichen, aber auf jeden Fall jede Menge CGI haben wir natürlich gesehen, ja, weil viele Sachen dann einfach auch nicht mehr gebaut oder zu gewaltig sind, um die dann irgendwie bauen zu können überhaupt. Ich hoffe, dass es nicht allzu CGI-lastig ist, sondern dass sie auch genug Geld reingesteckt haben. Also man kolportiert ja momentan so mindestens 150 Millionen oder sogar noch ein bisschen mehr, was jetzt also an Produktionskosten alleine reingegangen ist, allein schon für die erste Staffel und die zweite Staffel back-to-back. Also das heißt, wir sind da jetzt, glaube ich, auch schon wieder im Produktionsprozess. Ne? Also das sind riesige Summen, die da hin und her gehen. Ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, und das sollte man dann auch eigentlich schon sehen. Also wir wünschen uns, dass man das dann auch tatsächlich in der Serie dann sieht. Ne?
Und dann entspricht natürlich auch das Art-Design gut bedient. Ne? Also so der ganze Look des Films, des Feeling des Films.
Dass die Atmosphäre übernommen wird.
Das meine ich, ja.
Denn das ist so die Sache, weil es so kam, so es ist so ein bisschen so, die große Fantasy-Serie bis jetzt war Game of Thrones. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass es nicht in die gleiche Kerbe schlägt, denn letztendlich hat Tolkiens Welt Mittelerde hat eine ganz andere Atmosphäre, als Westeros es hat. Von daher muss das alles gut übernommen sein. Wobei ich finde, mit der Musik, die man sie ja schon hören kann, haben sie schon mal einen Treffer gelandet.
Ja, sie locken uns mit Howard Shore, natürlich. Ja. Dahinter steckt ja Bill McCreary, den wir kennen aus vielleicht auch nochmal an
Battlestar Galactica hat er gemacht. Genau. Ich weiß, dass er bei Black Sails was gemacht hat. Also der hat ja auch schon wirklich gute Soundtracks gemacht.
Walking Dead und Outlander waren auch noch super. Mhm. Und der passt auch irgendwie rein. Mhm. Ne? Gerade durch so Instrumente, die so irgendwie irisch anmutend, sage ich mal, denke ich, haben sie da einen ganz guten Griff gemacht. Ja? Mhm. Wobei sie uns natürlich mit dem Thema wieder locken, okay, Howard Shore, das ist passt. Und vor allem, ich sag mal, gerade wenn wir Galadriel sind oder so ikonische Figuren noch wie Elrond oder mit gewissen Orten verquickt werden, in der Serie dann nicht mehr die Themen zu hören, die wir seit 20 Jahren im Ohr haben und damit assoziieren, sondern dass jetzt neue Musik dargeboten wird. Ich denke, das wird auch nochmal interessant werden. Mhm. Ne?
Das finde ich aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, dass, da können die neue Punkte setzen und das finde ich ganz in Ordnung. Das muss jetzt wirklich, es ist wirklich zweites Zeitalter. Das ist wirklich was anderes. Ne? Also sehr viel Material wäre bei Tolkien ja noch da aus dem ersten Zeitalter auch. Ich finde das auch nicht schlecht, wenn man da vielleicht auch mal was verfilmen würde. Mhm. Also es wird ja momentan, gibt es ja wieder News im Internet, dass also die momentanen Rechteinhaber, also die ehemals damals von United Artists das übernommen haben, diese Filmrechte, die Tolkien ja Ende der 60er Jahre für eine Summe von knapp über 100.000 Pfund damals verkauft hat, also am Hobbit und am Herrn der Ringe. Das hat dann ja so eine Produktionscompany in Amerika, South Sands, haben das ja übernommen und dann ist das ja in sogenannte Middle-Earth Enterprises ja übergegangen und man sagt ja, die wollen das jetzt wieder verkaufen. Also es steht wieder zum Verkauf. Also alle Rechte, also auch am Hobbit und Herrn der Ringe und alle Namensrechte und so weiter, stehen wieder zum Verkauf. Und man munkelt ja, dass schon wieder Amazon interessiert ist, um da zuzuschlagen. Ne? Also das wäre, man weiß nicht, da kann man das noch nicht genau sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber weil das erste Zeitalter auch viel Material bietet und da Tolkien viel mehr definiert hat. Und da könnte man auch sehr, sehr viele gute Storys draus machen.
Und so können wir auch positiv sagen, dass ich sag mal, jede Generation eine neue Iteration erfahren wird.
Ne? So das sowieso.
Tolkiens Mittelerde. Ne? Die Bücher natürlich stehen, wie gesagt, nach wie vor für sich. Aber dass jeder mal mit einem neuen Bild aufwächst sozusagen oder mit einer neuen Interpretation.
Ist richtig. Ich würde mir wünschen, dass natürlich auch viel mehr Leute das lesen. Das ist ganz klar, weil es doch eine andere Welt ist. Es ist eine völlig andere Sache. Auch Sprache, was damit zu tun hat. Das ist so, als ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal gelesen habe, das war natürlich dann schon ein bisschen ein Schock. Da kannte man die Filmversion natürlich nicht. Noch gar nichts in dieser Richtung. Man wusste auch nicht, was Hobbits waren. Und dann, man fängt an zu lesen, oder ich habe damals angefangen zu lesen. Und dann ging es los mit Concerning Hobbits. Okay, und dann auch noch Ausführungen über Pfeifenkraut, auch noch. Ja, als Vorwort, ja. Also das muss man sich mal überlegen. Heutzutage wäre sowas überhaupt nicht mehr möglich. Also ich darf ein bisschen ketzerisch sein, wenn Tolkien jetzt heutzutage mit diesem Herr der Ringe in dieser Form ankommen würde, und wir versuchen, das bei einem Verlag heutzutage unterzubringen, dann hätte er wahrscheinlich keine Chance. Dann würden wir den Herr der Ringe nie lesen, als wenn es ihn noch nicht gäbe. Ja? Dann wäre das wirklich sehr, sehr schwierig, also mit dem Anfang. Ich kann nur wirklich allen denjenigen, die das heute wirklich nochmal versuchen zu lesen und sagen, okay, ich gebe mir das wirklich mal. Ich versuche mal da reinzulesen. Fangt nicht mit dem Vorwort an, einfach links liegen lassen. Gleich immer das erste richtige Kapitel anfangen zu lesen und alles wird gut.
Gut, dann wird's Herzen. Kurz mal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass Tolkien oder Mittelerde eine ganz andere Welt ist als Game of Thrones. Yeah. Wir haben jetzt ja gerade wieder die Situation, dass diese Spin-off-Serie von Game of Thrones jetzt erst diese Woche irgendwie erschienen ist und eben in zwei Wochen schon diese Herr der Ringe-Serie. Aber inwiefern hebt sich denn jetzt Mittelerde von Game of Thrones ab? Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben für die, die gar nicht so da drin stecken?
Also einmal finde ich, ist Mittelerde letztendlich eine realere, tiefere Welt. Also George R. Martin hat sich wirklich viel Arbeit gemacht, aber bei Tolkien konnte er nicht mithalten, muss man ganz einfach sagen, weil wir viel mehr Details haben. Es geht viel mehr weiter in die Vergangenheit, viel detaillierter. Wir haben mehr Geschichte, wir haben mehr Hintergründe. Wir haben die ganzen Gedichte, die da Elben singen. Also das ist ja, wir haben die Sprachen. Ist jetzt bei Game of Thrones und zwar auch, dann haben sie da dann zwar auch diese Dothraki-Sprache sich da ausgedacht, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn sich jetzt so ein Linguist letztendlich eine Welt schreibt, um seine Sprachen unterzubringen. Und die Atmosphäre ist eine andere. Es gibt viel Gewalt und viel Düsteres in Tolkiens Welt, aber es wird ganz anders dargestellt. Und bei Martin hat man natürlich auch noch viel den Sex und sowas, was halt bei Tolkien nicht wirklich vorkommt.
Und insofern kann man das dann auch differenzieren, ja?
Ja, genau.
Ja, das schon mal sowieso. Ich darf noch ein bisschen was dazu sagen.
Gerne, ja.
Von der Ausrichtung her, natürlich, Tolkien wird ja als Vater der modernen Fantasy heutzutage gesehen, also diese als Grundlage, worauf viele darauf ausbauen. Es gab nach ihm natürlich viele Nachahmer und auch die sehr ähnlich gemacht haben. Das ist dann also gewachsen über die Jahre. Und das Fantasy wird heute viel moderner interpretiert, auch geschrieben. Ja, also es gibt auch viele Nischen, die sich gebildet haben. Ja, also Urban Fantasy ist momentan natürlich eine ganz große Nische. Auch diese sogenannte, hat man eben schon mal, Romantasy. Ja, das ist also sich dort Liebesroman und Fantasy, also Romance und Fantasy mischen. Das geht momentan auch wirklich in der Literatur sehr, sehr gut. Ja. Weiß ich aus eigener Erfahrung, aber wie gesagt, das sind so Sachen, die stehen alle so grundfest auf dem tolkienischen modernen Fantasy, die er dann kreiert hat. Wobei man dazu sagen muss, dass er natürlich auch Vorläufer hatte. Ja, er ist also nicht aus heißer Luft entstanden, sondern er hat vorher auch Märchen, auch Märchenhaftes oder auch fantastische Literatur, das hieß damals noch nicht Fantasy, gelesen, also William Morris zum Beispiel oder Lord Dunsany oder MacDonald, also irische Märchen und solche Geschichten. Auf diesem Boden ist er natürlich auch gewachsen. Und dann muss man sagen, Tolkien war einer, der das Glück hatte, vielleicht sein Hobby zum Beruf zu machen. Ja, also er hat sich für Sprachen interessiert, war Philologe und Linguist und hat dann daraus sozusagen auch seinen Beruf gemacht, ist dann Professor geworden und er hat also beruflich dann auch wiederum mit noch viel schwererer Kost zu tun gehabt, nämlich dieser ganzen Mythen- und Sagenkost aus dem nordischen Sprachraum, Mitteleuropa, Norden, ja, also das heißt die Edda und dann natürlich auch das Nibelungenlied, wo der auch der Ring auch so ein bisschen so eine wichtige Rolle spielt, ne? In einer ganz anderen Form, ganz klar, er hat das dann abgeändert, aber diese ganzen Inspirationen und sehr stark auch aus dem Beowulf, aus dem Altenglischen, den er ja selber auch übersetzt hat und mit dem er sich lange beschäftigt hat und so weiter, ja, also das heißt, das war schon sehr schwere Kost und da kann man dann eigentlich sagen, Tolkien war schon sehr modern, er hat nämlich dann den Mittelweg gefunden aus diesen alten märchenhaften Erzählungen und sehr kurzen Erzählungen. Und dann auch diesen unfassbar langen, der Edda zum Beispiel mit tausenden von Versen und den unheimlich langen Beowulf auch, sind glaube ich auch 3000 Verse oder so. Also das heißt, da hat er dann wirklich so einen Mittelweg gefunden und der Herr der Ringe ist eigentlich schon sehr modern. Aus unserer Sicht natürlich heute ist das eher rückwärtsgewandt, also Unterscheidung jetzt zu Game of Thrones oder George R. R. Martin, ist es so, dass er eine vergangene oder alte Welt betrachtet. Er ist sozusagen der Chronist seiner eigenen erfundenen Welt. Er blickt zurück auf diese Historie, die er da selber geschaffen hat. Ja. Bei George R. R. Martin ist es genau anders. Game of Thrones, oder bei ihm heißt es ja noch Lied von Eis und Feuer, trägt im Prinzip nur das Fantasy-Gewand. Das ist überhaupt keine Fantasy, sondern das ist ein Abbild unserer Zeit. George R. R. Martin schreibt über unsere Zeit, er hat ihm nur das Gewand der Fantasy übergeworfen. Mhm. Ja, also da werden unsere Probleme, die wir momentan haben, behandelt. Ja, bei Tolkien werden Probleme aus einer alten Zeit behandelt. Ja, also grundsätzliche Fragen über Gut und Böse, bei uns aktuelle, bei George R. R. Martin aktuelle Fragen über Macht, Missbrauch und Gut und Böse.
Ja? Aber kann es jetzt nicht durchaus sein, dass in der neuen Herr-der-Ringe-Serie die Vakanzen, über die wir gerade gesprochen haben, genutzt werden, um quasi aktuelle Situation der Zeit im Fantasy-Gewand zu verpacken?
Absolut. Das ist ja gerade die Diskussion, die im Internet stattfindet. Ja. Ne? Warum es ja auch so viele Hater-Videos gibt, ne? Dass viele sagen, dass angeblich, wobei wir das erst überprüfen müssen. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit. Wir müssen ja erstmal die fertigen Folge dann sehen, dass viele sagen, dass das versucht wird, diesen ganzen Tolkien-Stoff so in so eine Richtung, also DEI zu drücken, also diese Diversity, Inclusion und Equity, ja, was also für manche dann wieder so ein Schimpfwort ist. Dazu muss ich sagen, dass ich glaube, dass diese ganze Diskussion, also George R. R. Martin hat auch so einen Kommentar dazu abgegeben im Internet, bei YouTube kann man sich angucken, dass er sagt, die ganze Diskussion diesbezüglich ist eigentlich im Prinzip schon toxic. Komplett ins Giftige abgewandert, vollkommen polarisiert, braucht man eigentlich überhaupt nicht mehr schauen, ja, weil diese beiden Lager werden sich auch nicht mehr vereinen lassen. Ich meine dazu, dass das Ganze so ein bisschen inzwischen gekapert ist, eigentlich von eher der aktuellen politischen Diskussion in Amerika, größtenteils. Ja. In England auch, aber es gibt ein paar englische Leute, die auch in diese Kerbe hauen, aber größtenteils kommen diese Videos aus USA und das ist eine politische Diskussion, diese Polarisierung in den USA, die spiegelt sich jetzt witzigerweise auch in diesem Thema wieder und einige haben dann einfach Tolkien jetzt wirklich so fast in Geiselhaft genommen und gekapert, ja, dass die einfach dann gesagt haben, ja, das war ja jetzt schon vor so langer Zeit erschienen, Tolkien hat das geschrieben, hat eine idealisierte Welt dargestellt, aus der Vergangenheit auch noch dazu und das ist so und soll so bleiben und da darf man jetzt um Gottes Willen überhaupt nichts Modernes oder nicht ändern, gar nichts machen. Ja, die voll in diese polarisierte Schiene reinlaufen. Vieles ist allerdings auch, glaube ich, momentan, da sind viele, die auf den Zug aufspringen, das ist nur Clickbaiting im Internet. Reines Clickbaiting über YouTube-Videos und so weiter, das muss man gar nicht gucken.
Aber trotzdem lechzen ja immer noch viele, also gerade so Stichworte Immersion und Eskapismus. Als Jacksons Werk erschien 2001, sagt man ja auch, es ist eine Position, dass es so erfolgreich war aufgrund dieser Terroranschläge. Auch man konnte flüchten von der Realität in eine Fantasiewelt und damit wir uns mal nicht auseinandersetzen müssen mit den Themen der Tagesschau sozusagen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja Fantasy immer noch ein wunderbares Mittel, um Fragen der Zeit, um Fragen, die uns immer wieder beschäftigen, vielleicht nicht gerade politische Fragen, aber Fragen, die uns Menschen immer beschäftigen, auf wunderschöne Art und Weise zu verpacken, darzustellen, damit wir uns damit auseinandersetzen können, oder? Und ich finde, das hat der Tolkien in dem Sinne auch richtig gut hingekriegt.
Er hat es auf sehr grundlegende Weise gemacht. Bei ihm ist ja nun doch, man muss Tolkien als Autor dann vielleicht ein bisschen betrachten, er hatte ja sehr christliche Wurzeln, also als Katholik sehr von der Ausbildung her schon alleine. Und das ist natürlich, wie er selber dann so sagt, sehr unterbewusst in sein Werk eingeflossen. Mhm. Und man kann da trotzdem feststellen, dass es sehr erstaunlich ist, dass er das überhaupt nicht direkt ins Werk hineingeschrieben hat. Mhm. Es gibt überhaupt keine Religionsverweise, es gibt noch nicht mal ansatzweise so eine gewisse Spiritualität, überhaupt keine Rituale in derartiger Art. Er hat nichts darüber beschrieben, überhaupt nichts. Das taucht in seinem Werk ja überhaupt nicht auf. Obwohl er
nur ein klein bisschen.
Ja, okay, bei solchen Kulten ein klein bisschen, ja.
Ja, aber, auch vorher. Wobei,
ja, er hat aber das zweite Zeitalter ja kaum definiert. Also da war nicht so viel, was er da definieren konnte oder auch nicht gemacht hat. Aber im Herrn der Ringe, auch im Hobbit zum Beispiel, er hat das ja einfach wirklich völlig da rausgehalten. Das war sehr erstaunlich, wenn man seine Wurzeln betrachtet. Ne? Und da muss ich sagen, jetzt sind wir mal gespannt, wie die Serie das jetzt so löst. Ne? Ob die, weil sie werden jetzt im zweiten Alter natürlich damit konfrontiert. Also sie werden da irgendwie so, man hat ja schon so Bilder gesehen von so einem Kult, der da auftaucht, in so weißen Wändern und so in den Trailern. Ja, also das heißt, da wird schon irgendwie so ein bisschen was auftauchen. Und ich bin sehr gespannt, wie die das gelöst haben.
Okay. Ja, gerade auch da nochmal diese Franchisierung, wenn man so möchte. Vielleicht würde ich das an dieser Stelle auch gerne nochmal mit einbringen. Was nicht alles in den letzten 5 bis 10 Jahren so passiert ist, ne? Die Ausweitung in Filmform, Serienform, Star Wars, Jurassic Park, Jurassic World und so weiter. Es gibt immer neue Filme. Und jetzt sind wir an diesem Punkt wieder, okay, es ist bei Herr der Ringe so, jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt zweites Zeitalter, wird jetzt wieder sofort als Serie, was ich auch schade finde, ich sag jetzt mal so, nicht ins Kino gehen zu können, als Erlebnis, als Event, Mittelerde auf der großen Leinwand in Dolby Atmos in der Winterzeit zu sehen, im großen Kino in Hannover. Man sagt, okay, es ist toll, Time. Ich setze mich hin und danach trifft man sich noch auf einen Tee oder Kakao und redet noch darüber, sondern man sitzt jetzt bei sich zu Hause im Wohnzimmer vorm 4:3 Röhrenfernseher so alleine am Abend und guckt sich jetzt so die ersten 2 Folgen an von Bayona, die Ringe der Macht, und hinterher zoomt oder skypt man darüber. Ich finde, das ist ein bisschen schade, dass das so dieser Event-Charakter verloren geht, aber ich würde jetzt mal prognostizieren, dass auch dieser immersive Charakter vielleicht auch dadurch ein bisschen geschmälert wird. Na, dadurch, dass es nicht mehr dieses große Erlebnis ist, sondern dass man bei sich jetzt so auf der heimischen Couch einfach so sitzt und das gemütlich irgendwie auf so einem Fernseher oder so betrachtet. Ne?
Kommt drauf an, vielleicht gibt es ja auch Tolkien-Fans, dann die auch so eine richtige Party draus machen. Warum nicht?
Ja.
Da würde ich auch ein paar Leute da einladen. Ne?
Und andererseits macht ja auch die Umsetzung in einer Serie, hat ja auch Vorteile. Also alleine die Zeit, die sie haben, um die Geschichte reinzubringen, und dadurch ja auch, was sie hoffentlich tun, mehr Tiefe. Also da haben ja Serien durchaus auch Vorteile gegenüber Filmen. Besonders da jetzt ja mit dem... Das hätte ich mir als Film nicht vorstellen können. Und inzwischen ist es ja so, wie gesagt, die hat ja ein Riesenbudget. Also die muss sich ja auch vom Aussehen her nicht vor Filmen verstecken. Ja.
Zweite, kommen wir nochmal ganz kurz auch jetzt zu dem, was denn da letztlich gezeigt wird. Dieses zweite Zeitalter, kannst du nochmal genau beschreiben, kurz, was wissen wir darüber? Was geschieht da jetzt so konkret mit? Wir haben jetzt schon von Galadriel erfahren, dass sie da rumreist und eben was am Ende des ersten Zeitalters passiert, das hast du auch beschrieben. Mhm. Aber was passiert in diesem zweiten Zeitalter, in diesen 3000 Jahren? Was ist da der Kern? Was ist also da so wichtig?
Die wichtigen Ereignisse, die wir haben, liegen eigentlich sehr weit auseinander, werden da aber zusammengefasst. Das ist einmal, dass Sauron in so schöner Verkleidung, so als scheinbar gute Persönlichkeit, die den Elben helfen möchte, auftritt und halt Elbenschmiede hinters Licht führt und dazu bringt, die Ringe der Macht zu schmieden.
Da muss ich kurz mal fragen, als jemand, der das noch nicht weiß. Also ist ja noch gar nicht diese bedrohliche große Rüstung, die wir so kennen, oder wie?
Nein.
Aha.
Also er hat zu dem Zeitpunkt noch die Fähigkeit, eine schöne Gestalt anzunehmen, die verliert er später.
Ah, also so eine Art, so eine Verführergestalt oder wie?
Genau. Aha. Also er kommt dann sozusagen als scheinbar Gesandte der Valar, der so eine Art Götter sind, der den Elben helfen möchte und führt aber halt Böses im Schilde in Wirklichkeit.
So, und dann sagt er, schmiedet was? 9 Ringe oder wie viele Ringe?
Nein, erstmal ist er so als der Lehrmeister, der ihnen beibringt, wie man solche Ringe schmiedet. Und dann später machen die Elben selber ihre 3 Ringe. Und dann schmiedet er halt den 1 Ring, mit dem er alle anderen kontrollieren möchte.
Okay, also der gibt verschiedene Völkern Ringe, um es mal so zu sagen.
Nee, die haben die Elben alle geschmiedet. Und die sind zu dem Zeitpunkt, gehören die auch alle den Elben.
Okay.
Das heißt, später führt er dann noch einen Krieg gegen die Elben, um an die Ringe ranzukommen, weil das mit dem Hinters Licht für nicht ganz geklappt hat, denn sobald er den einen Ring geschmiedet hat und aufsetzt, kriegen die Elben da spitz.
Okay.
Und hören halt sofort auf, ihre Ringe zu benutzen. Und weil das dann leider nicht, weil er dann leider nicht sein Ziel erreicht hat, führt er dann einen Krieg gegen die Elben.
Ah, okay, dann geht er quasi in die Offensive und genau. Sagt so, mit dem Ring so hinter der Tür hat es so nicht geklappt, wie ich das will, um ihn zu okkupieren, sondern ich führe Krieg gegen die.
Genau, weil er denkt sich so, okay, die Menschen kriegt er zum Teil ganz gut auf seine Seite, das ist ja ganz nett, aber die Elben sind mächtiger, die hätte er noch gerne, noch lieber auf seiner Seite.
Und ist es dann genau dieser Moment, den wir am Anfang von Die Gefährten sehen? Ist das dann dieser, da wo er besiegt wird? Ist das dann das Ende dieses Krieges schon?
Nein.
Aha.
Das ist noch viel, viel später. Denn das ist so der erste Teil, der ist so, also erstmal muss man sagen, dass das Ganze mit Sauron in schöner Gestalt und der verführt die Elben, das geht auch wieder über hunderte Jahre. Die Elben haben Zeit, Sauron hat auch Zeit.
Okay.
Das heißt, und dann in dem Moment, in dem sie es herausfinden, vergehen nochmal 90 Jahre, bevor der Krieg erstmal richtig losgeht.
Ja.
Das heißt, das dauert alles. Und dann haben wir halt als zweite wichtige Sache, so 1500 Jahre später so ungefähr, den Fall von Numenor.
Den Fall von Numenor?
Genau.
Numenor ist diese Stadt?
Das ist die ganze Insel.
Und die ganze Insel ist
genau.
Das? Okay, was hat diese ganze Insel damit zu tun?
Diese ganze Insel ist der Wohnort der Menschen, die im ersten Zeitalter mit gegen das Böse gekämpft haben. Mhm. Die haben sozusagen als Belohnung am Ende diese Insel gekriegt, sind da auch erstmal ganz zufrieden, haben auch eine längere Lebenszeit. Das heißt, gerade ihre Könige haben auch ein bisschen elbisches Blut in den Adern und erreichen schon so ihre 400 Jahre. Und irgendwann fangen die aber an, so ein bisschen die Elben um ihre Unsterblichkeit zu beneiden und sich für den Tod zu fürchten und dann den Elben gegenüber feindlich zu werden, den Valar, also diesen Göttern gegenüber feindlich zu werden. Und das nutzt Sauron später aus.
Ah, also Numenor dreht so ein bisschen durch die Bevölkerung sozusagen und dann sagt hier, er nutzt die Schwäche und spielt dann doch letztlich so ein bisschen den Marionettenspieler.
Ja, genau. Also irgendwann spaltet sich halt die Bevölkerung so ein bisschen. So der größte Teil sind so die Gefolgsleute des Königs, die halt gegen die Elben.
Die wollen Unsterblichkeit,
die beneiden die Elben,
genau.
Wollen mit denen auch eigentlich gar nichts zu tun haben. Und dann gibt es halt noch eine kleinere Gruppierung, die Getreuen oder Elbenfreunde, die halt noch so an den älteren Werten und an der Freundschaft mit den Elben hängen.
Mhm. Okay, und die spielt er dann gegeneinander aus?
Er nutzt das.
Ja, doch, da weiß man schon ein bisschen was. Die Getreuen wandern dann irgendwann mal nach Mittelerde aus, sozusagen. Das sind dann die man dann tatsächlich nachher im Vorspann vom Herrn der Ringe dann sieht, die mit das letzte Bündnis von Elben und Menschen, die dann gegen Sauron nochmal antreten. Ne?
Genau.
Das sind so die letzten, die sich dann von Numenor gerettet haben, die dann in Mittelerde auftauchen.
Genau,
ne?
Sauron.
Aber wir haben hier so ein bisschen, ganz kurz und mach's gleich weiter, aber wir haben so ein bisschen Titanic-Element hier drin, von der Produktion her. Bei Titanic Ende der 90er Jahre ja rausgekommen, von Cameron, auch so ein Riesenerfolg im Kino. Da wusste man ja auch schon, das Ding muss am Ende untergehen. Das weiß man jetzt natürlich auch. Wir haben wieder genau dasselbe Problem. Yeah. Ne? Also die Insel, die muss am Ende untergehen. Mhm. Ja? Also das werden sie ja wohl beim Tolkien-Kanon dann soweit auch tatsächlich halten. Das heißt, Numenor, diese Insel mit diesen Menschen dort eben, die nicht den Getreuen, aber sondern diejenigen, die sich da also abspalten und die dann die Valar, ihre Götter sozusagen beneiden und die unbedingt Unsterblichkeit wollen, die müssen nachher am Ende untergehen. Das ist das Ende dann, ne? Auf jeden Fall. Das wissen wir jetzt schon vorab. Ne? Mhm.
Also es ist symbolisch vielleicht auch wieder diese Hybris. Man will immer mehr und deswegen muss man halt untergehen. Ja?
Weil richtig, genau. Und auch genau diese Hybris, diesen Stolz ist halt das, was Sauron am Ende ausnutzt.
Dafür.
Um die Numenora zu manipulieren, genau.
Und nach diesem Untergang, du hattest gesagt, das war jetzt, glaube ich, der zweite Kernpunkt dieses Zeitalters.
Genau.
Was ist dann, gibt es noch einen dritten nach diesem Untergang?
Naja, dann ganz am Ende, dann kommen halt erstmal so die überlebenden Getreuen nach Mittelerde und dann kommt halt schon so ein bisschen das ins Spiel, was wir kennen. Dann wird Gondor gegründet und Arnor. Und dann haben wir halt diese letzte Allianz der Menschen und Elben, die wir im Prolog vom Herrn der Ringe sehen.
Okay, aber was um alles in der Welt hat denn das Schmieden dieser Ringe der Macht, wie die Serie heißt, dann überhaupt gebracht? Und das Schmieden des einen Rings? Weil, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das so, er hat das gemacht, das hat nicht funktioniert, ihn gemerkt, ups, okay, der will irgendwie uns okkupieren, ich ziehe meinen Ring ab und hat nicht geklappt, deswegen spielt er die alle marionettenartig aus. Wozu jetzt, ich habe ihn nochmal hier, vielleicht, wozu jetzt dieser eine Ring hier?
Die Sache ist, den hat er jetzt gemacht. Da hat er super viel Kraft von sich reingesteckt und super viel Macht. Den braucht er jetzt. Von dem ist er jetzt in gewisser Weise abhängig.
Also sogar, man sagt sogar Teile von sich selber in diesem Ring, genau. Also geschmiedet sozusagen, ja, also von seiner Kraft.
Und wo sind jetzt die neuen anderen Ringe in diesem zweiten, dritten Zeitalter?
Die erobert er dann halt im Krieg gegen die Elben, denn der läuft erstmal ganz gut für ihn.
Der Krieg?
Ja.
Okay. Und dann sammelt er auch die Ringe an sich?
Außer die Elbenringe, die die Elben nämlich in Sicherheit gebracht haben.
Ah, okay.
Und dann gibt er die Ringe halt weiter an die Zwerge, an die Menschen. Bei den Zwergen funktioniert es auch nicht so gut, wie er wollte.
Ja.
Aber bei den Menschen zumindest.
Okay, also so eine Art Doppelplan, der er dann hat. Immer noch nach wie vor, diese Ringe denkt er noch
genau.
mit. Am Ende, kurz bevor er verliert, schmeißt er alles, was er hat, seine Energie, sein Dasein in diesen einen Ring noch so rein.
Um alle anderen zu kontrollieren.
Den einen Ring macht er halt... Da hat er ja noch nicht verloren. Da hat er ja auch noch keinen Krieg gegen die Elben gemacht, sondern den schmiedet er halt. Und weil das nicht funktioniert, hat er ja den Krieg erst überhaupt begonnen.
Mm, ja, ja.
Und ich denke, seine Macht, also so sein Plan natürlich hier, die alle zu beherrschen und ihren Willen zu beherrschen, das braucht natürlich viel Macht. Da braucht auch sein Ring viel Macht. Da muss er ein bisschen was reinstecken.
Ah, so muss man sich das denken. Also so wie so ein Energiekopplungsding.
So ähnlich.
Ja, da, genau. Oder so ein Teil von sich. Okay, alles klar. Und dann ist also entsprechend dieser Anfang, den wir in der Jackson-Verfilmung haben, das Ende des zweiten Zeitalters?
Genau.
Ganz genau. Ja, natürlich. Also da ist es tatsächlich so, wenn Sauron dann auch wirklich nach dem Ende von Numenor dann auch mal in Mittelerde wieder auftaucht, kann er eben nicht mehr diese schöne Gestalt annehmen. Also da sehen wir ihn dann nur noch, Jackson hat ihn ja so dargestellt als mehr oder weniger nicht körperlich, aber in dieser Rüstung dann am Anfang noch, also am Ende des zweiten Zeitalters, wird dann auch nochmal zerstört und dann kann er eigentlich überhaupt keine physische Form mehr annehmen und ist dann nur noch so ein Auge.
Genau, da vielleicht auch nochmal diese Zwischenfrage dieses physischen Daseins. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass diese Komplexität ist für unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt noch irgendwie begreifbar.
Also nicht total überfordert sind.
Genau. Er ist am Anfang der, ich sag mal so, der schöne Jüngling, der alle verführt. Ja, kommt und hü und hot. Und wie kommt er jetzt in diese Rüstungsdaseinsform? Er muss dann ja physisch vernichtet worden sein in der Zwischenzeit.
Richtig, denn um die Numenora zu manipulieren, muss er auf Numenor sein.
Okay.
Und dementsprechend geht er mit Numenor unter.
Also seine physische Form geht mit Numenor unter.
Ach, okay, also ist er, ich sag mal so ganz salopp, ist der zu dem Zeitpunkt des Untergangs der Titanic, kriegt kein Rettungsboot und geht dann halt sozusagen mit Atlantis unter.
Genau, ja, so genau. Ungefähr.
Okay, ja. Gut. Und dann hat er, dann muss er ja quasi dann seinen Geist auf den Ring gebannt haben. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Wo ist der Geist dann hin?
An den Ring gekettet, ja.
An den Ring gekettet, ja.
Dann hat er sich halt wieder...
Weil viel seiner Energie oder seiner Magie eben mit in den Ring steckt. Ja. Dass es, diese beiden sind also miteinander so gewissermaßen verbunden.
Ja. Ja, da spielt halt auch so ein bisschen mit, was für ein Wesen Sauron überhaupt ist. Denn,
Ja, das ist so ein bisschen schwierig, weil das wird ihm ja von dem Kritiker dann auch immer vorgeworfen. Damals schon, also als er 1954 die erste Version rausgebracht hat. Es gab ein paar wenige, durchaus sehr positive Reviews danach. Aber das meiste war zunächst einmal natürlich auch vor allen Dingen von den Kritikern der Hochliteratur, war er natürlich erstmal negativ. Das konnte man aber fast eigentlich erwarten. Ne? Ein Vorwurf zielt nämlich auf genau dieses Argument ab, das wir bei Tolkien ja nicht genau wissen, also zumindest beim Herr der Ringe, bei dem Buch, dass Sauron dort eigentlich gar keine wirklich physische Form mehr hat. Also dass er nur so das Allgemeine oder Ultraböse zeigt, ja, und gar nicht, er handelt nicht wirklich da, also im Herrn der Ringe zumindest nicht mehr, also dass er wirklich sichtbar wird, dass er sich mit irgendwelchen Leuten unterhält oder so, er hat auch seine Armeen und die sind auch irgendwie ganz böse, also die Orks und was weiß ich und die Ringgeister und so weiter und so fort, also das sind aber nur Stand-ins für ihn ja im Prinzip, also er selber gar nicht so auftaucht, das wurde ihm dann natürlich vorgeworfen, so nach dem Motto, du hast dann einen Ultrabösen in dem Roman, also einen riesen Antagonisten, aber der taucht eigentlich so gut wie nicht auf, ja, und er ist hat schon gar keine physische Form. Der Witz ist, Tolkien hat da auch so ein bisschen so eine Antwort darauf gefunden. Er hat nämlich gesagt, dass die Leute eigentlich gar nicht kapiert haben, worum geht es denn überhaupt im Herrn der Ringe? Was ist denn eigentlich überhaupt das Thema? Also das offensichtliche Thema und was viele auch analysiert haben und gefunden haben, ist natürlich, dass es darum diese Macht geht, also die Ringe der Macht. Ja? Deswegen jetzt auch wieder Rings of Power. Da haben wir wieder dasselbe Thema eigentlich. Also diese geschmiedeten Ringe und dann diesen einen Ring, den er geschmiedet hat, wo er alle seine Kraft reingesteckt hat, um die anderen zu kontrollieren. Ja? Also diese Machtübernahme. Das ist das, worum geht. Aber das ist laut Tolkien letztendlich, und da gibt es einen Brief, wo er dann darüber geschrieben hat, nur ein Vehikel, dass er die Story in Gang kriegt und auch in Gang hält. Letztendlich, und mit seinen eigenen Worten, da gibt es ein sehr schönes, total witziges Interview von der BBC aus den 60er Jahren darüber. Da ist so ein Journalist tatsächlich mal in sein, nach Oxford gefahren und hat ihn in seinem Zimmer, wo diese ganzen Bücher im Hintergrund sind und wo man ihn immer sieht auf den Fotos mit einer Pfeife und so, wo er in seinem Stuhl sitzt, und hat ihn dort interviewt. Und da gibt es ein relativ kurzes Interview, und da hat auch der Journalist dort die Frage gestellt, halt eben, ja, worum geht es denn jetzt eigentlich mehr überhaupt? Jetzt sag doch mal aus deiner Sicht, was ist denn jetzt nun das Thema vom Herrn der Ringe überhaupt? Und da hat Tolkien eine sehr witzige Antwort gegeben. Er hat nämlich seinen doch manchmal auch recht barschen Ton dann gesagt, it's all about death. It's all about death. Das ist sehr witzig. Es geht nicht um die Macht, und auch das ist nur ein Vehikel, mit dem er die Story am Laufen hält. Dieses Buch ist tatsächlich über den Tod. Und er, also dieser Sauron ist deswegen auch formlos, weil er eben den Tod symbolisiert, mehr oder weniger. Das heißt nämlich, wenn er es ihm tatsächlich gelingen sollte, mit dem einen Ring alle anderen zu übernehmen und wirklich Mittelerde komplett zu übernehmen und alles in Dunkelheit zu stürzen, ja, sein Ziel ist Unsterblichkeit. Das ist das eigentliche Ziel. Und das, also diese, er nennt es Deathlessness, ja, die der Sauron da eigentlich erzielen möchte, damit alles unter Kontrolle haben. Und das bedeutet dann den Tod von allem sozusagen. It's all about death.
Okay. Ja, das ist spannend, weil das hängt dann ja wieder mit Numenor zusammen, die ja auch unsterblich sein wollen, obgleich sie ja schon das Geschenk haben, länger zu leben. Ja,
richtig. Für die Jahr aber dann so einen Todeskult auch haben, im Übrigen. Ja, richtig. Die so einen Kult auch richtig aufmachen, um dann also da tätig zu werden. Und das ist tatsächlich der einzige Teil, wo dann sowas wie so ein bisschen so ein Kult oder eine Art von Religion bei Tolkien so leicht einspielt.
Es gibt
in Numenor
schon vorher was. Ja. Es gibt die an es gibt so ein Ritual, so ein jährliches an den letztendlichen Schöpfer der Welt. Das ist das Einzige. Und dann gibt es halt später so einen Morgoth-Kult, den Sauron da aufbaut. Das sind halt so die einzigen religiösen Beispiele, die wir in Mittelerde haben.
Okay. Das heißt jetzt aber, nach all dem, was ich jetzt gerade gelernt habe, aus diesem zweiten Zeitalter und aus diesen Ankerpunkten, dass, wenn wir jetzt auf die Serie blicken, meine Güte, wie wollen die das denn alles erklären? Ne? Also, ja. Und, also ja, das hat ja Jackson schon mal wunderbar in den ersten 5 Minuten szenaristisch hingekriegt, um alleine diese Historie, die ihr jetzt auch gerade skizziert habt, also das Ende des zweiten Zeitalters, Beginn des dritten Zeitalters, diese Form der Zerstörung, vermeintlichen Zerstörung Saurons, ja, zu skizzieren, in 5 Minuten für einen Zuschauer dargestellt. Aber bei all dem, wer oder was ist Sauron überhaupt, wie ist Numenor entstanden, müssen wir überhaupt wissen, wie Numenor entstanden ist, in welcher Welt sind wir überhaupt, wie stehen die Figuren so zueinander?
Ja, wir werden richtig, also es gibt ja jetzt schon, das hat uns die Zeit jetzt kurz überholt, gestern wurde ja schon bekannt im Internet, dass also auch Amazon für ein ausgewähltes Publikum an Journalisten und auch ein paar ausgewählte Fans tatsächlich schon die zwei Folgen, die sie veröffentlichen wollen, vorab gezeigt hat. Die durften auch schon darüber reden, also nicht über die Inhalte, und durften auch schon Reviews machen, also nur, wie sie es gefunden haben und was ihnen da so aufgefallen ist. Also keine näheren Details aus dem Inhalt, aber über das Wie dann schon. Und da sieht man wohl raus, dass jetzt in den ersten Folgen da kräftig Worldbuilding betrieben wird, dass wir also einen Rückblick auf jeden Fall am Anfang erwarten können. Das kann man anhand der Trailer ja auch schon sehen, dass wir da Bilder tatsächlich noch aus dem ersten Zeitalter sehen werden. Also wir werden die Bäume natürlich sehen, ja, also die Bäume des Lichts. Telperion und Laurelin, das werden wir sehen, und dann sieht man im Trailer, ich weiß nicht, wer sich jetzt daran erinnert oder den schon gesehen hat, dass da immer so Kinder rumrennen. Da ist übrigens Galadriel auch dabei, da sehen wir dann auch, also offensichtlich Galadriel als sehr junges Mädchen, also in den unsterblichen Lande rumlaufen, also zur Zeit in der Valar noch. Ja, also das heißt, es wird Rückblicke geben, und ganz massiv auch. Ja, es wird also Worldbuilding da betrieben, ähnlich, ich nehme an, sehr ähnlich wie bei Jackson.
Okay, welche Punkte müssten mir jetzt als jemand, der nicht so drin steckt wie ihr, unbedingt erklärt werden aus dem ersten Zeitalter oder generell diese Kosmogonie, auch das Storybuilding und auch, weil ihr gerade auf Sauron oder weil wir über Sauron diskutiert haben, was muss unbedingt erklärt werden, damit das storytechnisch funktioniert? Was muss ich wissen?
Also da müsste ich noch ein ganz kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, bitte. Vielleicht. Es gibt ja viele Sachen im Internet, die man sich anschauen kann, darüber, wie man die Story aufbaut und wie man so schreibt und bestimmte Sachen macht. Und da gibt es eine sehr schlaue Aussage dazu. It's not the plot, it's the characters. Ja, also das heißt, Mal ganz ehrlich gesagt, also an wie viele Sachen oder genauere Sachen von Plotwendungen und so kann man sich eigentlich tatsächlich noch erinnern, auch aus dem Herrn der Ringe, ne? Mhm. Wenn die Leute das geschaut haben, an was können sie sich tatsächlich noch erinnern? An gar nicht so viele Sachen, also so Mega-Twists schon eventuell, ne? Dass jemand getötet wird, wo man es vorher nicht erwartet hat, gerade bei Game of Thrones zum Beispiel, da sterben ja andauernd Leute. Aber es ist dann tatsächlich, man erinnert sich viel mehr an die Charaktere und den Leidensweg, den sie durchlebt haben und das Gefühl, das man dabei hatte. Das ist das, was die Leute wirklich am Schauen hält. Also das heißt, it's not the plot, it's the characters.
Und damit meinst du auch, also, dass das Worldbuilding im Endeffekt redundant ist?
Ja, redundant nicht, nein, nein. Das ist der Canvas, also die Leinwand, auf der man zeichnet. Und die muss natürlich farbig sein und gut und interessant sein, damit mir Leute auch beim Schauen hält. Ja. Weil wenn das nicht gut aussieht, dann schaut keiner mehr hin. Ja. Aber der Plot, also die Struktur an sich ist selber nicht so wichtig. Sie ist schon wichtig, um die Handlung voranzutreiben. Da gibt es bestimmte Mittel, mit denen man nutzen kann, um dann wirklich auch Spannung zu erzeugen. Ja. Aber das heißt letztendlich, was den Leuten im Gedächtnis bleibt oder im Herzen bleibt. Also das ist das Gefühl. Mhm. Ja, und die Charaktere, den Leidensweg, den sie durchlebt haben. Also bei Frodo natürlich auf jeden Fall dieser Kampf, ewige Kampf mit der Korruption durch den Ring und ob er es am Ende nun schafft oder nicht und so weiter und so fort. Also solche Sachen. Das bleibt den Leuten im Gedächtnis. Mhm.
Und das wäre dann jetzt zum Beispiel auch die Frage, eben, wenn man es tatsächlich aus Saurons Perspektive beispielsweise betrachten würde als Sympathisant. Das hat man ja auch bei Thanos zum Beispiel ganz gut hingekriegt im Marvel Cinematic Universe. Mhm. Ja. Mal nachzuverfolgen, warum tut er das Ganze überhaupt? Was ist so seine Motivation eigentlich? Macht er das nur, weil er so der böseste, ultrabösewicht der allerbösesten ist?
Genau. Das ist halt das Schöne, was Tolkien mal gesagt hat, dass halt nichts Böses hat böse angefangen. Das ist halt auch in seiner Welt so, keiner von den Bösewichten war von Anfang an böse. Dementsprechend kann man das durchaus auch aus Saurons Sicht mal anschauen.
Aber wird nicht in der Reflexion über Mittelerde gesagt, dass Tolkien gerade schwarz-weiß ist, im Gegensatz zu Game of Thrones?
Doch, eigentlich das im Prinzip schon.
Wird ihm viel vorgeworfen, wobei ich finde, das kann man jetzt beim Herrn der Ringe eher sagen als beim Silmarillion, weil da sehr viel mehr, ich sag mal, graue Charaktere dabei sind. Es ist schon so, dass seine Bösewichte sind sehr böse. Aber was ihm halt wichtig war, ist, die waren nicht immer böse.
Und was ist dann, machen wir es mal konkret?
Ja, also der Unterschied ist einfach tatsächlich, dass also aus dem Silmarillion rauskommt, erstes Zeitalter, zweites Zeitalter, dass es sehr mythisch angelegt ist. Ja? Und da gibt es durchaus also auch ein bisschen Zwischentöne. Also Feanor zum Beispiel, der also ein Elb ist, der aber dann sich auch gegen die Götter wendet und so weiter und dann auch bestraft wird und so weiter. Alle solche Sachen. Aber im Herrn der Ringe, das hast du schon ganz richtig gesagt, das ist tatsächlich in seinem Hauptwerk, da ist es stimmt es wirklich. Also da ist es sehr schwarz-weiß eigentlich. Also das gibt es absolut böse und das absolut gute. Und nicht mehr die Grautöne. Also jetzt kann man natürlich diskutieren und sagen, naja, also Boromir kennen wir ja jetzt alle aus dem Herrn der Ringe. Ist das irgendwie so ein Charakter, der irgendwo dazwischen liegt, so in Graubereichen? Nein, ist er natürlich nicht, ganz klar nicht. Das ist einer von den Guten. Ja, er wird natürlich durch den Ring oder durch das Verlangen danach so ein bisschen korrumpiert. Ja, er möchte nämlich ja Gutes tun auch. Und außerdem ist er natürlich Mitglied vom Fellowship. Also der ist sowieso schon mal gut. Ne? Also das ist klar. Aber er wird so ein bisschen korrumpiert. Ja, er ist auch nicht wirklich böse. Er tut nur was Schlechtes. Er macht schlechte Entscheidungen, aber nicht böse Entscheidungen. Also da ist eine große Unterscheidung nochmal zwischen irgendwas Schlechtes tun und irgendwie böse sein. Ja? Mhm. Also Tolkien hat da im Herr der Ringe eine ganz klare Unterscheidung. Ist das absolut böse, Sauron und an seine ganzen Kohorten und die Ringgeister und so weiter. Auf der anderen Seite auf jeden Fall das Gute. Ja.
Aber im zweiten Zeitalter meintest du gerade ja, wir verfolgen mehr oder weniger Saurons Plan auch. Ist denn im zweiten Zeitalter dann sein Motiv halt auch wirklich irgendwie alle zu beherrschen? Oder hat er aus dem ersten Zeitalter heraus, also nennen wir es mal das Prequel, hat er da schon eine Motivation, die auch seine bösen Entscheidungen tatsächlich auch begründen könnten?
Also im ersten Zeitalter ist es letztendlich, dass er von dem Urbösewicht, sage ich mal, so ein bisschen auf seine Seite auch wieder gezogen wurde. Der war halt ursprünglich nicht böse, sondern wurde halt wieder so ein bisschen vom Bösen verführt.
Ah, er selbst wurde verführt.
Genau.
Und verführt dann jetzt die nächsten anderen.
Und ist dann im Silmarillion auch sehr böse. Er wird von den Elben als der Grausame bezeichnet. Der ist schon eine sehr düstere Figur. Macht dann am Ende, als dann der Superbösewicht da besiegt wird, macht er erstmal einen auf reumütig. Und es tut ihm ja alles leid und da ist es auch gar nicht mehr so. Mag aber nicht, dass sich daraus eventuell Konsequenzen ergeben könnten. Hat halt nicht wirklich Lust darauf, das wieder gut zu machen. Versteckt sich deswegen so ein bisschen vor den Gesandten der Götter da und bleibt halt in Mittelerde. Dann hat Tolkien mal geschrieben, dass es sogar sein kann, dass Sauron in dem Moment wirklich ein bisschen reumütig war. ihn dann aber halt doch so das Verlangen nach Macht und Kontrolle wieder so ein bisschen ins Böse gezogen hat.
Und hat dann versucht natürlich alle die Menschen, genau, also auch zu verführen.
Ja, genau.
Ne? Also große Verführer.
Ja. Ja, so ein bisschen diabolisch auch, ne?
Ja, genau, gesagt,
das ist so eine Luzifer-Figur,
ja, also wie aus der Bibel, ja. Man muss so ein bisschen sagen, so der erste Oberbösewicht, der Morgoth, der war so ein bisschen der Zerstörer und Sauron ist so der, der will kontrollieren.
Ach, und hattest du nicht gerade diesen Nah Morgoth gerade noch genannt, dass der auch stirbt und dann das zweite Zeitalter beginnt, oder?
Der stirbt nicht, aber der wird am Ende des ersten Zeitalters ziemlich endgültig besiegt.
Okay. Und dann leiten wir sozusagen dann zu diesem nächsten Bösewicht über, genau, der dann im zweiten Zeitalter. Okay, und das ist dann jetzt der Potenzial vorher, für die Story, die wir jetzt bald.
Ganz schön komplex, ne?
Ja, die wir dann sehen werden. Ja, aber genau deswegen machen wir diesen Talk, ja, um halt auch wirklich einzusteigen, was da los ist. Was mich dann da noch so ein bisschen, oder was ich gerne kontextualisieren würde, wäre noch dieses Quality Television. Das heißt also, wir haben Tabubrüche, die klassischen Forces of Antagonism, die werden gebrochen, kein Schwarz-Weiß-Schema mehr, wir wollen jetzt mehr Grau. Mhm. Und meine Befürchtung, was diese Serie betrifft, ist halt, dass dieses klassische Tolkien-Schema, wie ihr es gerade charakterisiert habt, durch unsere zeitgenössischen Sehgewohnheiten und das, was Qualitätsfernsehen ausmacht, auch sowas wie Breaking Bad beispielsweise
oder Lost, Game of Thrones.
Ja, schon genau, alleine, richtig. Ja. Dass das dann versucht wird zu adaptieren, weil es unseren Ansprüchen gerade irgendwie gerecht sein muss.
Unsere
modernen Zeit halt auch. Ne? Ja, ja. Und das wird jetzt eben entsprechend interessant sein, beziehungsweise so ein bisschen aus dem, was ihr gerade gesagt habt, höre ich heraus, da ist auch Potenzial, das auch durchaus zu machen. Also man kann es da gut bedienen, oder?
Nicht so gut wie im ersten.
Also gerade bei Sauron. Nicht total abgelehnt.
Also machen wir erstmal, Kirsten, verstehst du erstmal.
Also ich finde nicht so gut wie im ersten Zeitalter, denn wenn ich mir überlege, es gibt schon relativ viele. Es gibt Gestalten, die kann man als grau darstellen, aber es gibt auch viele Charaktere, die schon relativ klar auf der Seite des Guten oder des Bösen sind.
Und also, ja, genau, und da dann wieder die Lücken zu füllen, um dann vielleicht halt auch bunte Figuren zu nehmen, um genau diese Grauzone auch nochmal weiter zu etablieren und das dann auch vielleicht interessanter zu machen.
Also ich denke, das ist eher was sie mit ihren selbsterdachten Figuren machen.
Das meine ich, genau.
Genau.
Um genau diese selbsterdachten Figuren dann, genau, das damit zu machen. Das war deine Antwort?
Ja.
Okay, dann.
Wir wissen ja noch nicht, also anhand der Trailer wird ja jetzt groß rumgerätselt, ob nicht vielleicht doch schon Sauron auch auftaucht oder aufgetaucht ist. Da gibt es so eine neue Figur, Halbrand heißt die. Also zumindest gibt es da so Verdächtigungen, ob das nicht vielleicht Sauron sogar schon in einer gewissen Verkörperung sein könnte. Glaube ich zwar eher jetzt nicht, aber man weiß es nicht. Also man weiß nicht wirklich, was sich die zwei Showrunner, die hatten aber natürlich jetzt noch ein Narrative-Team dabei. Mhm. Also die haben das ja nicht alleine geschrieben und die sind zwar letztendlich verantwortlich, müssen dann auf den Kopf hinhalten. Letztlich wie der Trainer beim Fußball, ja. Also wenn es nicht läuft, dann muss einer natürlich dann gehen oder den Kopf hinhalten. In dem Fall sind das die beiden Showrunner. Mhm. Aber die hatten natürlich ein ganzes Team dabei, ja, aus Produzenten und dann auch übrigens unter anderem auch einen, der natürlich bei Game of Thrones mitgearbeitet hat, der auch als Consultant dabei war. Ah, ja. Jetzt, glaube ich, nicht mehr dabei ist, das dann ausgeschieden, aber er war am Anfang dabei. Also das heißt, da sind schon richtige Größen dabei. Also ich traue denen schon zu, dass sie die komplexe Materie natürlich auch versuchen, wirklich möglichst gut und auch spannend. Und dass man auch dabei bleibt und dass man dann auch wieder nach der zweiten Folge dann auch, will man die dritte Folge sehen? Ja, das ist die Frage. Ne? Will man dabei bleiben? Will ich noch weiter gucken? Ja, das ist das Entscheidende. Ist auch beim Lesen oder beim Büchern oder bei mir beim Schreiben ist das genau dasselbe. Ja, man will, dass die Leute natürlich nicht einfach nur mal reinschauen und sagen, ach ja, ist ganz okay, aber interessiert mich, ich gucke was anderes. Denn es gibt ja genug anderen Stoff. So ist es ja nicht. Und es gibt auch die direkte Konkurrenz, Game of Thrones, ja, die natürlich einen völlig anderen Zuschnitt hat. Ja, aber das ist auch Fantasy. Und man will natürlich, dass die Leute dann auch dabei bleiben. Und wenn Amazon 250 Millionen alleine nur für die Rechte investiert, dann wollen die natürlich auch, dass das geguckt wird und dass die Leute dabei bleiben. Ne?
Richtig. Und dann müssen wir jetzt eben, also wir sind ja alle drei jetzt eben gespannt, eben schaffen sie es oder schaffen sie es halt, schaffen sie jetzt nicht. Ne? Das ist eben die große Frage. Dann nochmal handlungstechnisch vielleicht auch, weil wir ganz zu Anfang des Gesprächs über Galadriel gesprochen hatten und jetzt über diese drei Kernpunkte innerhalb des zweiten Zeitalters. Wo hüpft Galadriel in der Zwischenzeit rum? Und inwiefern hängt sie zusammen mit dem Krieg, der da geführt wird inhaltlich? Also den Sauron jetzt anzettelt und Numenor und so weiter. Wie passt diese Figur als Protagonistin, die jetzt eine ganze Serie tragen muss, wie passt die da rein?
Also es ist so, dass wir jetzt Numenor relativ getrennt von den anderen, von der Sache in Mittelerde sehen müssen.
Aha.
Erstmal, und in Mittelerde passt Galadriel ganz gut rein. Tolkien hat tatsächlich geschrieben, dass sie relativ früh schon so Verdacht hatte, dass mit diesem Annatar da nicht so ganz alles stimmt.
Mit wem?
Annatar, so hat sich Sauron in seiner schönen Gestalt genannt.
Also Annatar. Er hat sich nicht Sauron genannt,
nein, sondern er kam als
Annatar genannt.
Annatar. Und auch vorher bei den Elben, das heißt Herr der Geschenke, also als so die Person, die den Elben ganz viel gibt. Mhm. Und dem hat Galadriel schon relativ früh nicht vertraut und hat auch relativ früh schon gegen Sauron gearbeitet. Das heißt, der hat ja verschiedene Elbenvölker auch versucht, unter so ein bisschen zu beeinflussen. Und sie hat zum Beispiel da sehr viel gemacht, dass er in Lorien zum Beispiel keinen Einfluss gekriegt hat. Mhm. Das hat sie zum Beispiel gemacht. Sie hat tatsächlich viel von den Elben haben wir jetzt ja an zwei Orten. Das ist einmal an der Küste Lindon, wo der Gil-galad-König ist, und einmal in Eregion, wo tatsächlich diese Schmiede sind, die auch später die Ringe der Macht schmieden. Und
ganz kurz, das ist nach wie vor Mittelerde.
Das ist beides in Mittelerde. Genau, das Eregion ist in der Nähe von Moria. Mhm. Und das wurde tatsächlich ursprünglich von Galadriel und Celeborn gegründet und auch erstmal beherrscht. Und Annatar kam dann dahin und hat auch hat so im Geheim mit den Juwelenschmieden da zusammengearbeitet und hat die dann irgendwann zur Rebellion so ein bisschen aufgerufen. Und dann ist Galadriel gegangen. Dann ist sie halt nach Lorien gegangen. Das heißt, und hat dann auch da weiter gegen Sauron gearbeitet.
Okay, aber jetzt wird der Bezug, also auch der, ich sag mal, der geografische Bezug, für die, die es noch nicht gemerkt haben, die Mittelerde-Karte hängt da ja auch noch, dass man das so ein bisschen sonst mitverfolgen kann, sonst muss man irgendwie das bei Google einmal kurz aufschlagen, während man es hört, rein geografisch. Und Numenor ist quasi dann dort, wo wir jetzt das Wasser sehen eigentlich, ne?
Numenor ist noch ein ganzes Stück weiter hinten und auch südlicher.
Okay. Etwas südlicher, ja.
Genau.
Also zwei völlig verschiedene Regionen, und er bewegt sich dann halt zwischen beiden Regionen hin und her und versucht die...
Ja, das ist dann die Frage, wie es läuft, weil es, wie gesagt, in den Büchern eigentlich zeitlich total voneinander getrennt ist, ist das dann die Frage, wie die Serie das löst.
Und vor allen Dingen jetzt wird mir auch viel klarer, dass du gesagt hast, genau, wie will man jetzt diese Tausende von Jahren dann eben so zusammenpressen, weil da muss es ja relativ schnell passieren. Ich mache die Ringe, funktioniert nicht, ich führe Krieg, funktioniert hier und da, bei Numenor funktioniert es, aber am Ende funktioniert es doch nicht. Also, und das will man in 5 Staffeln oder sowas dann.
Ja, also ich habe so ein bisschen eine Idee, wie sie Numenor vielleicht auch am Anfang reinbringen, auch wenn Numenor dann eventuell danach kommt. Denn sie haben ja in Numenor einmal geplant, so diesen Machtkampf zwischen Avarazon und Tamiriel, der eigentlichen Königin, zu machen.
Von Numenor? Also das
genau, von Numenor. Und so kann man schon mal Plot in Numenor haben, ohne da gleich Sauron zu haben.
Ja.
Und es ist so, dass im Krieg gegen der Elben gegen Sauron dann, wo es dann um die Ringe der Macht geht, die Elben Hilfe von Numenor gekriegt haben. Das heißt, da kann man natürlich auch viel reinkriegen. Das ist es halt so, in den Büchern sind die Elben und die Numenorer dann noch ganz dicke miteinander. Mhm. So kann man dann natürlich so ein bisschen politische Intrigen und Probleme mit reinbringen in Numenor, weil in dem Numenor, was sie in der Serie darstellen, ist es ja schon gespalten.
Aber Frage, meintet ihr gerade nicht, dass genau das Game of Thrones Prinzip dieser politischen Intrigen eben genau nicht da reinpasst, obwohl es jetzt in Numenor...
Das würde ich gar nicht unbedingt sagen.
Würde ich so nicht sagen.
Nein, auf keinen Fall. Also das passt bei diesem Königs-Ding, passt das in Numenor, passt das wirklich sogar absolut rein. Ich glaube, dass das sogar ein Thema ist.
Okay.
Ja, es ist so, es wird in Tolkien relativ kurz abgehandelt. Ja, das muss man so sagen. In Tolkien ist es so... Ja, eigentlich wird dann Tamiriel Königin, aber irgendwie zwingt Avarazon sie zur Heirat und reißt die Macht an sich. Und wie das alles passiert, das weiß man überhaupt nicht. Tamiriel ist eine ziemlich passive Figur irgendwie in den Büchern. Und deswegen.
Aber dass es da schon jede Menge Streit gibt und auch Raum für Interpretation, das ist schon klar. Und da wird es auch, ich glaube, das wird sogar ein Thema sein.
Also, dann könnte man sagen, Grundlage für eine ganze Staffel eben beispielsweise, das so zu etablieren.
Theoretisch. Oder als einfach so ein bisschen auch wie Game of Thrones, so ein bisschen so als Konkurrenz. Ne? Also, aber nur als Teil.
Klar.
Das ist ja wirklich nur ein kleiner Teil.
Ja. Letztendlich. Weil wir haben nach wie vor diesen ominösen Meteoriten.
Und dann noch die Meteor Man, also wahrscheinlich Gandalf.
Und dann haben wir noch die Hobbits da rumlatschen. Gibt es die Hobbits da schon im zweiten Zeitalter?
In der Form eigentlich nicht.
Die treten eigentlich erst im dritten Zeitalter auf.
Ja.
Es ist aber auch nicht so ganz klar, wo die überhaupt herkommen.
Ja, also sie sagen jetzt, das wären dann so eine Art Proto-Hobbits.
Ja, aber auch wo die Hobbits überhaupt herkommen, ist halt in Tolkiens Welt auch gar nicht ganz klar.
Okay, wie ist es denn in Tolkiens Welt beschrieben?
gar nicht so ganz genau.
Genau, also die tauchen halt irgendwann im dritten Zeitalter anfangs auf, haben dann irgendwann eine große Wanderung ins Auenland, leben erstmal da am Anduin, an dem großen Fluss, der da auch in Gondor ist, den wir aus dem Herrn der Ringe schon kennen. Mhm. Und wo die aber ursprünglich herkommen und wann die zum ersten Mal aufgetaucht sind, wissen wir gar nicht.
Und vielleicht will das ja gerade die Serie dann beantworten. Mhm. Und das ist das, was ich meinte, wieder Entmystifizierung.
Genau.
Müssen wir das alles überhaupt wissen? Oder werden uns damit so diese kleinen Geheimnisse, die irgendwie in unserer Fantasie schlummern, werden die damit eben aufgelöst, sage ich mal. Ne? Das ist dann die große Frage. Mhm. Aber es ist doch trotzdem dann spannend zu sehen, gerade bestimmt auch für euch als Tolkien-Experten, zu sagen, okay, da sind jetzt so ganz verschiedene Fragmente, Elemente, die ich so nie zusammen gedacht hätte. Mhm. Hobbits im zweiten Zeitalter, ja. Wusste ich jetzt nicht. Interessant zu hören, dass es die da irgendwie noch nicht gab. Mhm. Oder Proto-Hobbits, ja.
Ja, genau.
Wie passt das denn jetzt so tatsächlich irgendwie zusammen? Was hat es mit diesen Meteoriten auf sich? Also dass da tatsächlich auch sehr geschickt natürlich von denjenigen, die diese Trailer geschnitten haben jetzt natürlich, um auch solche, die sich auskennen, mhm, wie du,
ja, so in die Irre zu führen,
in die Irre zu führen, ja, oder halt auch genau, da noch so ein bisschen zu kitzeln. Ne?
Ja, gucken, natürlich, was man weiß noch nicht, also das ist so Anticipation, das ist auch, glaube ich, wirklich gewollt von Amazon dann letztendlich
ja,
auch.
Ja. Ja.
Worüber man diskutieren kann, ist natürlich, ist denn jetzt diese ganze Diskussion, die sich da im Internet entfaltet und die auch in diesen endlos vielen YouTube-Videos geendet ist, war das jetzt von Amazon eventuell tatsächlich ein unglaublich cleverer Trick, um tatsächlich so viel Aufsehen und Aufruhr zu erzeugen, um jetzt wirklich die Leute dazu zu kriegen, dass jetzt auch der Letzte aber noch versucht, jetzt auch die Serie zu gucken, um sich dann selber davon zu überzeugen, ob das nun, ist es denn nun so, ist Tolkien da wirklich völlig umgeändert, oder gehen die wirklich nach dem Kanon dann vor, oder war das wirklich ein Versehen? Also ich sage da nur mal, diese Superfans-Videos, die da gekommen sind, die waren also wirklich ganz schlimm. Also entweder ist das ein wirklich gigantischer, schlechter Marketing-Gag, oder es ist wirklich von Amazon beabsichtigt gewesen, das so hochzuziehen. Denn man weiß ja schon, dass diese Superfans waren überhaupt keine richtigen Superfans. Sie kannten sich mit Tolkien überhaupt nicht aus und haben also wirklich nur versucht, ihre eigene Agenda rüberzubringen und Tolkien dahin zu drücken. Und das hat natürlich dann wieder auf der Gegenseite diese ganzen Reaktionen eigentlich mehr oder weniger provoziert, ja, hervorgerufen. Ne? Mhm. Also man weiß es nicht so ganz genau, wie das ist. Also genug Aufsehen haben wir jetzt aber auf jeden Fall.
Mhm. Also ich sag mal so, die Serie würde eben punkten, wenn man wirklich weiß, auch das Herz von Tolkiens Schriften und so weiter, das, was eben Mittelerde ausmacht, wenn das beachtet wird, dann hat die Serie ja schon mehr oder weniger gewonnen, eigentlich. Egal was uns da, also über welche Diversität auch immer, sage ich jetzt mal, solange der Kern dabei ist und das, was Tolkien so uns über die Bücher auch transportieren wollte, wenn das eingehalten wird, das wäre doch eigentlich fantastisch. Ne?
Und das wäre schon ziemlich gut, ja.
Ja.
So, und das kann man nur begrüßen. Also ich glaube nicht nur aus den Reihen der Tolkien-Fans, sondern von allen eigentlich. Ne?
Ja, absolut. Also das ist dann ja die Kür, sage ich mal. Und das dann natürlich aufrecht zu erhalten. Sondern kann man eben nicht sagen, jetzt ist der Spielfilm nach 2 Stunden rum, die haben es geschafft, sondern eben halt auch wieder nicht nur episodenübergreifend innerhalb einer Staffel, sondern dann auch staffelübergreifend zu machen. Und das ist ja, wie gesagt, die teuerste Serie überhaupt. Es hilft nichts, wenn ihr ganz tolle Kostüme macht und ganz irgendwie meinetwegen auch realistisches CGI, aber eben auch Plot. Nie wärst du gerade differenziert zwischen Plot und
Charakteren.
Und den Charakteren, dass die Charaktere rüberkommen. Also das Character-Building klappt, ne? Und dass da also die Dialoge dann auch sitzen und dass nichts Unsinniges drin kommt. Und mein Wunsch natürlich immer, bitte keine, nicht so viele unsinnige Legolas-Momente, ja? Also ich erinnere nur im dritten Teil von Return of the King dann immer wieder an diesen Schild, oder im Two Towers war es dann der schildsurfende Legolas, und dann im dritten Teil war es dann dieser rüsselsurfende Legolas, also bitte möglichst wenig von solchen Sachen. Ist aber wirklich nur von Tolkien Fanseite, also das muss ich sagen, bitte nicht.
Die Filmstudenten vielleicht auch, die gerade zuhören oder zuschauen am SAE-Institut, die haben gelernt, dass das Ganze dann Nuking the Fridge heißt, gemäß des nicht vorhandenen Indiana Jones-Teils, den man gerne mal übersieht, Crystal Skull, wo er sich in den Kühlschrank versteckt, wegfliegt und das so dermaßen unrealistisch wird, dass da diese willentliche Auseinandersetzung mit der Ungläubigkeit in dem Moment bricht. Und ich meine, ich weiß, was du meinst, denn Tolkien ist fantastisch, wir nehmen das hin, wir haben diese
Aber es ist stimmig. Es ist fantastisch, aber stimmig.
Und
in sich selbst.
Genau. Und das sollen da jetzt keine Momente, Ereignisse oder Charaktere sein, die uns zum Rausfallen aus diesem fantastischen Moment irgendwie bringen. Ne?
Genau.
Ja,
das wäre zu wünschen.
Ja, natürlich. Ja.
Absolut.
Weil das ist so dabei bleibt. Okay, und das heißt dann, die Wünsche eben an dieser Serie, halten wir uns an Tolkien? Oder bitte haltet euch an Tolkien?
Zumindest in der Atmosphäre. Es muss sich ja nicht in jedem Detail daran halten, aber dass die allgemeine Atmosphäre eingefangen wird.
Mhm. mit der Atmosphäre vielleicht da nochmal kurz nachhaken. Mhm. Die literarische Atmosphäre, also das Worldbuilding, das meinst du mit der Atmosphäre? Wir reden nicht von der Jackson geschaffenen Atmosphäre.
Nein, nein, ich rede von der literarischen,
genau. Wobei Jackson sich ja da schon in vielen Bereichen unheimlich gut dran gehalten hat. Also es gibt ja so eine Aussage aus Making-of bei ihm, also von den DVDs oder von den Blu-rays und auch im Internet, gut, bei YouTube kann man sich die auch anschauen, dass er ja sagt, die haben schon wirklich versucht zumindest. Also hat nicht immer geklappt, ist okay, ja, aber sie haben zumindest versucht, sich größtenteils wirklich an Tolkien und an den Kanon auch zu halten. Und das hat ihn natürlich auch schon bei der Fangemeinde auf jeden Fall schon mal einen Stein im Brett. Also man hat auf jeden Fall verstanden, viele Sachen auch einfach. Und dass dann Sachen rausgefallen sind, rausgeschnitten wurden, musste weil sonst wäre es zu lang geworden. Ja. Und viele Sachen auch ein bisschen, was heißt ein bisschen, sogar massiv umgeändert wurden. Ja, wenn wir an die Rolle von Arwen denken, ja, Glorfindel raus, Arwen rein. Ja. Und dann, ja, natürlich, so, ja. Also dass viele Sachen auch wirklich, und die Fans haben, ja, ich will nicht sagen, sie haben sich damit einverstanden erklärt. Also die Versionen existieren eigentlich parallel. Ne? Sie überlappen sich in gewissen Bereichen und das ist derselbe Stoff im Grundlegend. Aber jeder existiert in seinem Medium für sich alleine wirklich richtig gut. Und jetzt kommt nochmal ein anderes Medium, sehr ähnlich Film. Okay, ja, sind wir uns sogar im Klaren. Aber trotzdem, es ist ein anderes Medium, Streaming und Folgen, ja, nacheinander. Also und dann noch eine nächste Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel.
Genau, und das ist ja, ich sag mal so, die Kür der Literaturadaption. Das Interessante ist eben, um es nochmal vielleicht auch abschließend zu sagen, wir haben Fragmente, wir wollen die Fragmente adaptieren und zusammen mit unseren eigenen kreativen Ideen in eine große epische Geschichte bringen. Und genau das wird eben das Interessante. Ne?
Ja. Genau. Ja, haben wir es mal.
In diesem Sinne werden wir alle ganz gespannt am Freitag, den 2. September, diese Serie sehen, denke ich, oder die ersten beiden Folgen.
Nachts um 3 angeblich, ne?
Ja, genau. werden wir alle ganz gespannt dann natürlich den Fernseher einschalten. Dann haben wir das Wochenende darauf, also wie gesagt, Freitag der 2. beginnt, dann haben wir den 3. und den 4. noch ein bisschen Zeit, das Ganze sacken zu lassen, vielleicht sogar nochmal zu gucken, uns Notizen zu machen und so weiter. Ihr zu Hause nämlich auch. Und dann könnt ihr nämlich am 5. September, das ist dann der Montag, wieder zu uns schalten. Hier ans SAE Hannover am Montag, den 5. September um 17.30 Uhr. Da werde ich dann mit den Tolkien-Experten hier wieder vor Ort sitzen und wir werden über die ersten beiden Episoden reden. Darauf freue ich mich schon richtig, besonders nach diesem Prognosen-Talk, den wir jetzt hatten.
Und das wird spannend werden.
Mit dem ganzen Wissen, auch was ich jetzt dazu auch gewonnen hatte. Viele Sachen wusste ich so gar nicht. Sehr interessant auch. Und jetzt konnte ich auch durch dieses Gespräch die Bilder, die ich in diesem Trailer gesehen habe, auch viel besser kontextualisieren und verorten. Vieles aus dem ersten Zeitalter ist noch so ein bisschen mystisch mit diesen Bäumen und so weiter, bin ich gespannt. Lass ich mir da mal von der Serie erstmal erklären. Ihr könnt mir dann am 5. September vielleicht so ein paar kleine Kommentare dazu sagen.
Wenn wir mit Sicherheit ein paar Sachen, weil wir dann mehr gesehen haben.
Einfach. Ja, richtig, genau. Und dann können wir eben sehen, wie viel Tolkien steckt dann halt tatsächlich dann da drin. Ne? Und dann eben schauen, wollen wir überhaupt weitergucken oder nicht?
Ja. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Leute erstmal möglichst unbeeinflusst, ist natürlich jetzt schwierig mit der ganzen Vordiskussion und auch was im Internet so stattgefunden hat, aber dass die Leute wirklich versuchen, möglichst unbeeinflusst ranzugehen. Kommt das Ding an? Wie spannend ist es denn? Wie kommen die Charaktere rüber? Und dann hinterher können wir darüber reden, was dann tatsächlich vielleicht hier und da an der einen Ecke noch gefeilt wurde oder auch nicht, wie auch immer, was da ab- oder weggefeilt wurde. Aber erstmal schauen und was draus wird und dann werden wir nochmal drüber reden. Da bin ich schon richtig gespannt drauf.
Ja. Um dann irgendwie Tolkien nochmal zu zitieren, the road goes ever on and on, egal welche Straße wir wählen und welche Iteration, es macht auf jeden Fall großen Spaß, darüber zu reden und gerade auch mit Menschen, die sich so intensiv wirklich mit einer fantastischen Welt oder mit einem literarischen Werk dann halt auch so auseinandersetzen wie ihr, also ganz große Klasse und eben toll, dass wir dann halt auch so interdisziplinär im Sinne dieser Verfilmungen darüber reden können und ich freue mich, euch dann wieder am 5. September begrüßen zu können, natürlich alle, die zuschauen auch und alle, die diesen Podcast gehört haben, auch. Ihr seid dann herzlich willkommen, wieder reinzuschalten. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich natürlich bei euch bedanken, hier auch direkt ins Institut zu kommen. Für diesen Talk war für uns alle ganz neu. Das war so ein Pilotprojekt und viel erfahren haben wir. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für euer Kommen. Und auch danke an alle, die hinter der Kamera mitgewirkt haben. An Miriam für den Aufbau und für die Regie, an Marius und David und auch an alle, die an dem Trailer, den wir hier gedreht haben, so spontan und fleißig und emsig mitgewirkt haben. Auch die Sounddesign-Studenten Dario und Niklas, ganz toll, und der Johannes, der das dann noch eingesprochen hat, auch Maris, David, die den Schnitt gemacht haben. Das war ein ganz, ganz tolles Projekt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wir sehen uns dann wieder am 5. September hier in alter Frische und sehen uns dann wieder, und wir sprechen über Tolkiens Mittelerde. Bis dahin, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
The world is indeed full of peril. And in it there are many dark places. But still, there is much that is fair, and though in all lands love is now mingled with grief,